Okay, wir fahren fort. Brigitte, es geht zum Thema nochmal Jesus in der Synagoge am Schabbat. Nehmen Sie gerade mal das Blatt, das ich Ihnen vorbereitet habe. Da liegen ein paar Blätter. Und das bunte Blatt, das ein lieber Freund für mich gemacht hat, die spirituelle Kraft des Schabbat. Haben Sie das alle? Theodor, das, die spirituelle Kraft des Schabbat. Okay, dann nehmen wir gerade mal vor. Und wir lesen die wichtigsten Punkte des Schabbat. Jesus am Schabbat wollen wir ja besprechen. Silva Delaya. Liest du uns gerade mal vor? Ich weiß nicht, wer dieser Mann da oben ist. Da ist ein Mann abgebildet, den kenne ich nicht. Aber das andere hat mit mir zu tun. Silvia Dalaya, bitte nehmen Sie alle das bunte Blatt, die spirituelle Kraft des Schabbat. Liebe Silvia Dalaya.
Zusammenfassung der fortdauernden Schöpfung, die nun am Ziel ist.
Weiter, alle 10 Punkte.
Gott haucht der materiellen Welt eine Seele ein. Die ganze Schöpfung wird sehr gut und abgeschlossen. Auf dem heiligen Boden des Schabbat kommt die Partnerschaft Gott-Mensch zur vollen Blüte. Es entsteht das Zeitheiligtum, die Absonderung und Weihe alles Geschaffenen. Er ist das Bundeszeichen der 10 Gebote mit der Warnung beim Verlassen dieses Bundes.
Er heißt der Schabbat natürlich, der Schabbat.
Alles Handeln ist zu unterlassen.
Das soll heißen, das heißt wie das Feuer oder einfach wie das Feuer. Ganz kann das Wort ganz gestrichen werden, das er versehentlich hineingebaut hatte.
Alles Handeln ist zu unterlassen.
Wie das Feuer.
Kreativ materielle Gegenstände umwandeln.
Genau.
Die Menucha, die schöpferische Ruhe, Gelassenheit, Leichtigkeit, Frieden und Stille sollen einkehren und der Mensch lernen, über sein naturgegebenes Selbst hinauszuwachsen. Er ist der Befreiung aus der ägyptischen Versklavung durch materielles, technisches, wissenschaftliches und finanzielles.
Finanzielles müsste er schreiben.
Er ist die Freiheit von Gottes Güte, Gnade und Größe abhängig zu werden. Dieser Schabbat soll jeden Tag der Woche durchführen.
Genau, das hat mein lieber Freund Gerd aus meinem dicken Vortrag genommen. Übrigens, da habe ich Ihnen noch 3 Thesenpapiere hingelegt. Die können Sie nachher lesen. Die lesen wir hier nicht, weil die Zeit nicht reicht. Aber ich habe Ihnen meine Papiere als 3 Thesen gelegen, Georg, dahinter, hinter diesem Formular. Und das können Sie in Ruhe lesen. Sind die Gedanken klar zum Schabbat? Warum Jesus primär, Brigitte, am Schabbat heilt? Schabbat ist ein Tag der Besonderen. Auf dem heiligen Boden des Schabbat kommt die Partnerschaft Gott-Mensch zur vollen Blüte. Deswegen sagt Jesus, will ich Helene gerade am Schabbat heilen. Im Deutschen sind ja Heil und Heiligung, das ist typisch deutsch, aber ganz dicht beieinander. Die Heiligkeit des Schabbats hängt mit Heiligung zusammen. Die Heiligkeit des Schabbats hängt mit Heilung zusammen. Heiligkeit und Heilung sind ganz nah beieinander im Deutschen, im Hebräischen auf andere Weise auch. Und darum will Jesus am Schabbat heilen. Jesus heißt Jehoshua und Jehoshua heißt ja Erlösung, Errettung. Westfalenkönig, bitte notieren. Heilung heißt ja, dass etwas Neues entsteht. Und Jesus heißt ja in seinem Namen, ich bin dein Heiler. Gott ist dein Erlöser, dein Heiler. Jeshua. Und das nimmt Jesus eben als großer Rabbi wörtlich und heilt am Schabbat. Und das verstehen natürlich Kleingeister nicht. Die verstehen das nicht. Die denken nur an Äußerlichkeiten. Jesus will aber nicht an der Äußerlichkeit festhalten, sondern in die Innerlichkeit, in die Tiefe gehen. Und darum heilt am Schabbat. Ja, Peter. Schabbat ist der eigentlich jüdische Begriff. Schabbat. Heute ist Schabbat. Können wir das einmal aussprechen, Cornelia? Schabbat. Schabbat. Genau. Und Sabbat ist die Verdeutschung. So wie Jesus im Hebräischen Yeshua heißt und die Verdeutschung oder die Gerechtigung heißt Jesus. Er ist eigentlich Yeshua. Daraus wurde im Griechischen Jesus, aber im Hebräischen heißt er Yeshua. Dieses SCH ist ein typisch orientalischer Laut. Moshe, danke Hildegard. Moshe hat man vorhin und im Deutschen wurde Moses daraus, weil das Deutsche eher diesen leichten Laut braucht. Aber das Hebräische hat Shin, ein kräftiges Zischlaut, Gerhard. Einen ganz kräftigen Zischlaut. Genau. Ist das klar, die Blätter? Schauen Sie sich die in Ruhe an. Und auch die 3, die ich noch hinzugefügt habe, das hilft Ihnen sehr zu verstehen, was Jesus am Schabbat macht. Die dahinter. Dahinter sind 3 Blätter. Nein, danach. Schauen Sie 3 große Blätter, die da heißt, die spirituelle Kraft des biblisch-jüdischen Schabbat. 3 Blätter. Haben Sie alle drei Blätter, Hans-Jörg? Und die drei Blätter bitte, bitte zu Hause lesen. Da habe ich mit sehr viel Liebe und Akribie hineingelegt, was Schabbat bedeutet. Machen Sie das zu Ihrer eigenen Erbauung zu Hause. Bitte nicht einfach wegwerfen und die Ecke schmeißen morgen Nachmittag. Okay, Schabbat und seine Hand wurde wiederhergestellt. Wir haben das geklärt, eben oben und im vollen Zorn. Und im vollen schaut er sie die eine nach dem anderen an und berührt über die betrübt über die Verstocktheit ihrer Herzen. Das heißt, sie selbst sind interessanterweise verstockt. Das andere ist, was hier passiert. Sie, Cornelia, die Menschen verhärten, sind verstockt und er, der Mann, wird entstockt. Hallo, Shalom, Freund. Wo warst du heute Morgen?
Verhindert, ich wäre gerne da gewesen.
Okay, lieber Freund.
Also, tut mir leid.
Shalom, Siegfried.
Aber ich habe zum Glück einen Kameraden gefunden, der auch zum Quell ist. Ich bin nicht allein zu spielen.
Die Ursula Fröhlich, ja? Die darf das. Shalom. Wir sind gerade beim Schabbat in Markus 3. Also, Uli, ihr Herz wird verstockt. Und interessanterweise, der Mann aus seiner Verstockung, aus seiner Versteifung wird gelöst. Okay, nächste Geschichte. Ich möchte gerade Ihnen... Zu wem? Ja, gerne, sag.
Dass er eben sagt, stress halt ganz aus. Dass er da eigentlich so selber macht, wie es ja bei Moschee auch war. Dass er seine Hand erst unter dem Bauch nehmen soll.
Genau.
Oder unter dem Brust. Und dann ausstrecken. Das heißt, man könnte ja auch da sagen, vielleicht macht auch das so die Zuschauer, oder eine kleinstellige Zuschauer, wenn sie sehen, er bedient sich da. Dieser Vorgänge, die man von Moschee ja auch schon
kann man auch sagen. Cornelia, was sagst du?
Ja,
genau.
Nicht blöd.
Deswegen habe ich mit Ihnen, Cornelia, Sie erinnern sich das. Bitte, was sagst du? Spricht dich das an?
Ich habe gelernt, dass jeder das, was in der Bibel steht, nachmachen soll. Insofern ist das, was Moschee sagt, für mich auch etwas, was ich nachführe.
Ja, aber es passt zu diesem Thema.
Ja,
genau.
Ist nicht dein, ist dein.
Es geht um die Hand, immer wieder um das Thema Hand. Die Hand ist das... Genau.
Ja, weil sie vielleicht denken, ah, wir wissen ja nicht, wer der ist und was der jetzt macht und wieso bedient er sich solche Sachen.
Wieso bitte genau?
Ja, das meine ich.
Aber letztlich einfach nur, was mir wichtig ist, das andere kannst du in die Quarantäne setzen. Was mir wichtig ist, ist, dass der Vorgang der Heilung ist, wie es eben beim Moschee aus ist, streckt die Hand aus. Also, wie es weiß, ganz genau, was er dann tut, dass er das tut.
Ja. Jetzt klären wir das Wort Krankheit. Cornelia, bist du ganz präsent?
Nee.
Dann gib dir doch mal einen Kick. Gib dir einen Kick. Cornelia, ich bin...
Wenn du mal fragst, dann gebe ich deine zweite Nahrung.
Nein, das will ich. Nein, ich will ja keinen Zweifel. Ich will deine Sicherheit haben. Du musst brennen. Bitte ganz brennen. Morgen Nachmittag um 1 ist ja alles vorbei, aber bis morgen bitte durchhalten. Bis morgen 13 Uhr muss hier noch einiges passieren. Jetzt klären wir das Wort Krankheit. Das Wort Krankheit habe ich mal in Duden nachgeschaut, denn wir werden jetzt noch heftigere Krankheiten haben. Krank, lese ich mal kurz vor hier im Duden. Das ist hochinteressant. Krank, damit Sie wissen, was Krankheit im Deutschen und Krankheit im Hebräischen bedeutet. Krankheit, Mittelhochdeutsch, Krane, schwach, schmal, schlank, schlecht, gering, nichtig, was ist das? Richtig leidend, nicht gesund. Über Mittelhochdeutsch, Krane, schwach, ohnmächtig, schlecht, gering. Niederländisch, krank, schwach, unwohl, krank, etc., gehören im Sinne von krumm, interessant, krumm gekrümmt, die gekrümmte Frau, krumm gekrümmt, gebeugt, zu der unter Kringel dargestellten Wortgruppe. Bis im Spätmittelhochdeutschen gilt für krank das alte germanische Adjektiv sich. Das eigentliche Wort sich, das ist das, genau, das heißt, dass durch krank in die spezielle Bedeutung durch lange Leiden hinfällig abgedrängt wurde. Das heißt, bevor unser Wort krank die eigentliche Krankheit ausdrückte, war das Wort Siech. Man sagt ja auch ein Siechenheim noch früher in Mittelhochdeutsch.
Genau,
du siechst dahin. Da war das Wort Siech eigentlich. Und das ist sehr interessant für uns alle, liebe Freunde und Freundinnen. Krank war früher in Mittelhochdeutsch nicht die Bezeichnung für heute, was es ist, sondern eben für alles, was schwach, schmal, schlank, schlecht, gering, richtig, nichtig leiden steht hier drüber, ne? Nichtig.
Richtig leiden.
Heißt das richtig? guck mal, richtig leidend, ja, oder ist es ein N? Richtig leidend, nicht gesund, auch im Sinn von schwach, ohnmächtig, schlecht, gering. Das finde ich so toll. Krank war jemand, der eben nicht vollständig war. Da war etwas nicht in Ordnung, auch gekrümmt, und seitdem war die gekrümmte Frau und der gekrümmte Mann. Das war noch nicht jemand, der wirklich Parkinson oder MS oder Krebs hatte, sondern krank war etwas, was im umfassenden Sinn nicht in Ordnung war. Im Französischen gibt es ein Wort, zum Beispiel Malaise, was man ja auch im Deutschen sagt, Malaise. Kennen Sie das Wort? Bitte, passen Sie jetzt sehr auf. Meine Malaise. Und Malaise heißt nicht im Wohl. Bitte, Peter, bitte kein Gezwitscher. Das stört mich kolossal. Bitte, eine Bitte an Sie. Weil ich arbeite mit hoher Energie. Und dann bitte die Bestätigung, die Sie ausdrücken wollen, er meint es in die Gruppe. Uns allen, Sie dürfen ja zustimmen, aber bitte in die Gruppe. Sagen Sie toll, was er eben gesagt hat, wenn Sie wollen. Also, Malaise, die Malaise kommt aus dem Französischen, Silvia. Être malaise heißt im Unwohlsein. Être à l'aise heißt im Französischen, ich fühle mich wohl. Und malaise, und daher die Malaise im Deutschen, heißt, ich bin im Zustand des Nichtwohlseins oder des Schlechtbefindens. Im Englischen auch malad auch, kommt von aid, ich bin in einem Zustand der schlechten Hilfe, mir geht es nicht gut, ich habe keine Hilfe. Malad von adus, mir geht es nicht gut, aide, kann heißt jemand helfen, und maladie heißt, ich bin im Zustand des nicht geholfen Seins. Und darum auch Krankheit, das ist interessant, notieren Sie es, das ist so spannend, auch die deutsche Sprache in ihrer Spiritualität anzuschauen. Westfalenkönig, nämlich, dass es bedeutet, ich bin nicht vollkommen, das heißt noch nicht, dass ich eine schwere Krankheit habe, das kommt erst später, sondern dass in mir etwas gekrümmt ist, ganz nicht in Ordnung. Und jetzt kommen wir zum hebräischen Wort, Machala, schreiben Sie gerade mal auf, ähnlich wie Maladie, nur Machala, Martha, Anton, Cäsar, Heinrich, ist das hebräische, biblische Wort für Krankheit, Martha, Anton, Cäsar, Heinrich, Anton, Ludwig, Anton, Machala, und daneben, das ist die Krankheit, und krank als Adjektiv heißt Cholle. So wie vorhin Metzora und Zaraat, gibt es natürlich ein Adjektiv in Hauptwort. Und Krankheit heißt Cholle, Cäsar, Heinrich, Otto, Ludwig, Emil. Cornelia, Cäsar, Heinrich, Otto, Ludwig, Emil. Cholle ist der Kranke. Der Kranke. Und Machala? Die Krankheit. Und jetzt kommt was Interessantes, das sagt er wunderschön, Friedrich Weinreb. Machala, bitte.
Dürfen wir diesen Cholle nochmal?
Ja, Cäsar, Heinrich, Otto, Ludwig, Emil. Große Ursula. Cäsar, Heinrich, Otto, Ludwig, Emil, Cholle. Ursula, sag's mal. Cholle. Cäsar, Heinrich, Otto, Ludwig, Emil, schreib. Emil. Cholle, sprich's mal aus, Ursula. Cholle, nicht Cholle, Cholle.
Cholle.
Cholle. Cholle. So. Ja, bitte, bitte. Waltraud, ich hab's, was ist nicht klar? Machala ist die Krankheit und Cholle ist krank, das Adjektiv.
Ach,
Cholle ist krank. Cholle ist krank, das Adjektiv.
Du hast eben gesagt, der Kranke.
Nein, das erkläre ich doch gerade. Cholle, auch der Kranke übrigens, das ist auch ein Adjektiv. Der Kranke ist ja jemand, der krank ist. Leute, ist doch kinderleicht, können. Wo ist denn das Problem? Machala ist die Krankheit. Adjektiv, habe ich doch dreimal erklärt, ein viertes Mal. Bitte, noch einmal. Machala ist die Krankheit. Und Cholle ist der Kranke oder krank. Bitte, Leute. Ist es jetzt angekommen? Ist es angekommen? Bitte. Ja, und sowohl der Kranke ist ja auch eine Adjektivbeschreibung. Du bist krank und darum bist du ein Kranker. Und Machala ist die Krankheit. So, und das Wort hat, ja bitte?
Cholera.
Habe ich eben auch an die Cholera gesagt. Da müsste ich nachschauen, ob die Cholera das heißt. Nee, halt, Moment, Cholera kommt, glaube ich, von cholerisch. Das ist griechisch. Ein Choleriker ist was anderes. Das ist ein... Was? Ja, aber das machen wir, das müssen wir nachher in der Pause machen, weil das geht ins Griechische rein, meine ich. Cholera, meine ich, kommt vom Griechischen, könnte mit cholerisch zusammenhängen. Das ist eine ganz andere Fährte. Ich glaube nicht, dass das mit Cholera zu tun hat, denn das kommt auf Griechisch. Ja. Nein, geht in der Pause. Genau. Melancholiker, genau, der Melancholiker. Genau, das ist Melanchole. Ja, dann bitte nachschauen, bitte nicht rumrätseln, bitte sauber, präzise nachschauen. Melancholiker, die Melancholiker heißt schwarze Galle. Melas ist schwarz und Chole ist die Galle. Ein Melancholiker ist jemand, der schwarze Galle hat und dadurch Verfärbungen im Gesicht hat. Und der Choleriker ist einer der vier Typen der Griechen. Das ist jemand, der exorbitant ist, der aus sich herausplatzt, der stürmisch ist, wütend ist. Das müsste aber auch von Chole kommen, die Chole, die Galle. Die Galle, die auch nicht in Ordnung ist. Genau, mir kommt die Galle, sagt man auch im Deutschen. Aber das ist bitte, ja bitte, ich höre, was ist denn? das bitte. Was? Ja, hat sie ja eben gesagt, Brigitte, hat sie eben gesagt. Also, Cholerika hat nichts damit zu tun. Chole im Hebräischen heißt, ist etwas ganz Interessantes. Wer kann hier ein bisschen Hebräisch? Wer weiß, was Chol, Chol bedeutet? Das ist die Silbe, aus der Chole Machala besteht. Dvora? Was? Dvora. Was? Ja, der Alltag, sehr schön. Der Alltag, was? Säkular, der Alltag. Schulamit, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, alle.
Was? Nein, das ist Kol, das ist mit Kaf. Das ist Kol, das ist Kol, Kol mit Kaf. Genau, Deborah hat gesagt, das hebräische Wort für profan, Helene, Mikbal, profan, profan heißt Kol. Deborah hat was Richtiges ausgesprochen. Brigitte, notieren Sie. Was? Sand, genau, wunderbar. Sand, notieren Sie Sand, 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 der Sand auf dem Boden. Der Sand ist Chol, C-H-O-L. Chol, ja, notieren Sie. Chol ist der Sand und es ist das Profane, das Alltägliche, das Banale sozusagen. Weil Sand findet man ja überall, wie Sand am Meer, sagt man auch im Deutschen. Das gibt es wie Sand am Meer, Waldraut, sagt man ja auch im Deutschen. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt will ich mal Tiefgang sehen. Der ist hier sehr anspruchsvoll. Was hat Sand und Alltäglichkeit und Banalität, Sand und Werktätigkeit, was hat das mit Krankheit zu tun? Warum konnotiert der Hebräer, warum konnotiert der Bibelmensch, Jesus und Abraham, dass Krankheit etwas zu tun hat mit Sand, Alltäglichkeit, Profanität, Weltlichkeit? Wer kann sich das vorstellen? Silvia Bleier?
Also wenn krank bedeutet nicht in Verbindung mit Gott,
ja.
Hat das vielleicht was damit zu tun?
Was nämlich? Was? Ich will jetzt mit Ihnen, liebe Freunde.
In Verbindung mit Gott,
ja.
Bedeutet krank werden und das ist halt im profanen Leiden.
Oder? Ja, ist völlig richtig. Noch ein bisschen mehr. Was,
wir,
woran?
Wir unterscheiden am Ausgang des Schabbats zwischen eben dem Feiertag und dem profanen.
Genau. Ja.
Und deshalb würde ich das auch so in der Richtung Silvia, das sagt, dass. Dass es eben weggeht von diesem Tag der Schöpfung und des Lehrguts in das alltägliche Profane.
Genau.
Und wenn ich da so verharre, bin ich krank.
Ja, sehr schön.
Also,
was Silvia Dalaya sagt und Deborah Lapide, noch ein bisschen mehr, Sand am Meer, sagen wir auch im Deutschen, genau. Die hebräische Bibel sagt, wenn du wirst dann krank, Brigitte Hund, du wirst dann in Anführungszeichen krank, im mittelhochdeutschen Sinn, im Sinn von gestört, nicht ganz, krumm, gekrümmt auch, die gekrümmte Frau, nicht nur als schwere Krankheit, wenn dein Leben und du selbst in etwas Alltägliches, in etwas Banales gerätst. Das heißt, wenn dir die Bedeutung deines Lebens und die Besonderheit deines Lebens nicht mehr bewusst sind. Das ist ein ganz tiefer Gedanke. Ich wiederhole. Wenn dir die Besonderheit deines Lebens, die Wichtigkeit deines Lebens nicht mehr vor Augen steht. Wenn dir das Besondere deines Lebens, die Kostbarkeit deines Lebens und die Kostbarkeit deiner Beziehung zu Gott nicht mehr vor Augen steht. Wenn dein Leben so versandet, sagt, im Deutschen spielt man ja auch mit solchen Ausdrücken. Wenn dein Leben versandet, lieber Herr Gerhard.
Und, der liebe Frage nicht.
Moment, lass mich bitte beenden und schreib das mal auf. Bitte aufschreiben, das sind kostbare Gedanken. Bitte, bitte schreiben Sie es auf sich zuliebe, nicht mir zuliebe. Darum dränge ich Sie, weil ich möchte, dass Sie es morgen noch haben, um 13 Uhr, wenn alles aus ist. Möchte ich, dass Sie noch profitieren. Gerhard schreibt immer mit. Ich mache das Ihnen zuliebe. Ich weiß das ja alles. Ich möchte Sie ja beschenken. Ich möchte Sie reichlich beschenken. Verstehen Sie, warum ich das so oft sage? Weil ich Sie beschenken möchte. Ich möchte Sie reich beschenken aus meinem großen Judentum, damit Sie die Bibel besser verstehen. Darum sage ich immer, schreiben Sie mich, nicht mir zuliebe. Also, noch einmal, Chol heißt, wenn etwas sozusagen degeneriert in das Alltägliche, in das Nichtige, auf dem ich stehe, im Sand trampel. Ich will den Orientalen ist Sand, etwas, was mit den Füßen zu tun hat. Ich stehe auf dem Sand. Ich habe das dein Leben auf Sand gesetzt, etwas versandet. Das sagt man ja auch im Deutschen, Georg. Und das ist das etwas, was die Heiligkeit meines Lebens, Dora hat das gesagt, Adelaide hat das gesagt, nicht mehr würdigt. Und ein Mensch wird dann krank, zum Beispiel die gichtbrüchige Frauen und die Besessenen, wenn das Leben nicht mehr kostbar ist, wenn mein Leben nicht mehr als Schöpfung betrachtet wird, als kostbare Schöpfung, im Bilde Gottes bin ich geschaffen, ich war der Geist Gottes ist in mir. Wenn ich das nicht mehr sehe, sondern nur noch funktioniere, dann passiert eben was. Dann muss mir Gott etwas schicken, damit ich aufwache. Eventuell hatten wir vorhin, wach auf bei Mose und erkenne, das ist nicht der Sinn meines Lebens, dass ich nur funktioniere oder dass mein Leben wie Sand wird und profan, bedeutungslos, nichtig. Und dieser Mann in der Synagoge hat nicht mehr erkannt, dass sein Leben wichtig ist. Natürlich hat die Gesellschaft mitgespielt, das ist keine Frage. Aber er ist nun mal derjenige, der das Opfer dieser gesellschaftlichen Fehlentwicklung wird. Und er bekommt eben, weil er handlungsunfähig wird, er kann nicht mehr handeln, und er kann nicht mehr auftreten, er kann nicht mehr zugreifen, begreifen. Merken Sie, die deutsche Sprache ist voller Bilder. Er kann nicht mehr zugreifen, nicht mehr begreifen, die Hand hängt nur noch. Und dann muss etwas kommen, weil die Seele drückt sich eben über den Körper aus. Und Jesus, Jehoshua, mein Erlöser, ein Jude, so wie Elia und Elisha, in der Tradition der vielen Juden, erkennt genau das Thema, die Malaise, Malaise, das Übel, Französisch, er kennt die Malaise und gibt ihm wieder die Bedeutung, die er braucht. Und manchmal ist es so ein ganz kleiner Kniff, nämlich jemand sagt, komm bitte in die Mitte, du stehst im Mittelpunkt, du hast einen Standpunkt und ich gebe dir die Würde, die dir gebührt. Und das kann, und das ist ganz, ganz wichtig, das kann nur ein großer Mann machen. Zur Zeit der Bibel in Levitikus 12, 13, 14 konnte das wer machen? Der Priester. Der Priester rehabilitiert ja die Menschen in der Bibel. Levitikus 12, 13, 14 steht drin, wenn ein Mann eben Aussatz hat oder furchtbare Ekzeme, in Anführungszeichen, dann kann der Priester ihn rehabilitieren. Der Priester schaut sich die Haut an und sagt, mein Lieber, da sind ein paar grüne Flecken und da sind rote Flecken, du hast Aussatz. Und das deklariert der Priester, das kann ich nicht selbst deklarieren. Das muss ein Priester feststellen, er stellt es fest, er dokumentiert es, festgemacht. Dann geht der Mensch außerhalb des Lagers, 7 Tage hat man heute Vormittag, 7 Tage bleibt er draußen, wird, reinigt sich, Katharsis, es ist eine spirituelle Reinigung, Hans-Jörg, nicht primär eine materielle, eine spirituelle Reinigung. Er muss sich bewusst werden, ich habe mich sozial unfähig gemacht, das ist die tiefere Komponente. Er wird ausgesetzt, haben wir gestern Abend schon gehabt, dieses Wortspiel, Hildegard. Er wird ausgesetzt, weil er sich seinem Übel aussetzen muss. Er muss sich seinem Übel aussetzen und das kann man am besten, wenn man jemanden in Quarantäne, nennt man das im Mittelalter, in Quarantäne. Sie wissen, woher das Wort Quarantäne kommt, Silvia. Woher kommt das Wort Quarantäne? Von Quarant. Weil man im Mittelalter, weiß ich, bestimmte Sträflinge in Quarantäne, Quarant, 40 Tage setzte. 40 ist ja auch eine Zeit der Wüstenwanderung. Merken Sie, wie alles tief ist. Bitte aufschreiben erst. Quarantäne. 40 Tage von Quarant. 40 Tage steckte man einen Menschen im Mittelalter in, weiß ich, in Schutzhaft oder in ein kleines Gefängnis. Auch 40 ist natürlich eine biblische Zahl. 40 Jahre der Wüstenwanderung, 40 Jahre Cornelia, Jesus am Berg versucht. Sie merken, alles hat Tiefgang, was auch in der deutschen Entwicklung aus der Bibel inspiriert entstand. 7 Tage bleibt der Mann draußen oder die Frau, dann wird er rehabilitiert. Sie wissen, was das Wort rehabilitiert bedeutet. Rehabilitus, wieder fähig gemacht, wieder fähig. Habilis ist fähig. Habilis ist fähig, reha ist wieder. Jemand wird rehabilitiert, er wird wieder gesellschaftsfähig gemacht. Das ist eine ganz tiefe Überlegung. 7 Tage bleibst du draußen, auch Mirjam bleibt 7 Tage draußen. Als sie schlecht spricht, haben wir gestern Abend gesagt, Mirjam spricht ja schlecht.
7 oder 40?
Sie bleibt 7. 40 ist nur in der Sieben. Ich habe eben gesagt, wenn du zuhörst, 40 Tage war im Mittelalter in Deutschland die Auszeit, die Quarantäne. Zuhören bitte. Quarantäne war 40 Tage im Mittelhochdeutschen, im Mittelalter. Im Israelitischen, im Altjüdischen 7 Tage, Hildegard. Ist angekommen? Ich wiederhole. 7 Tage bleibt Mirjam außerhalb des Lagers und 7 Tage bleibt jeder Aussätzige, in Anführungszeichen, außerhalb des Lagers. Da spielt noch die heilige Zahl 7 als Reinigungszahl. Zyklus, 6 Tage Arbeit, 7. Tage Ruhe, Hildegard. Im Mittelhochdeutschen und auch im Französischen und auch eben daher das Wort Quarantäne setzte man jemand 40 Tage aus. Auch das ist wiederum biblisch. Denn 40 Jahre in der Wüste und 40 Tage Jesus in der Versuchung ist ja auch eine heilige Reinigungszahl. Jesus kommt ja gestärkt nach der Versuchung heraus. Aber es ist wieder dieses Thema, und das schreiben Sie, wenn Sie so lieb sind, ich sage es nochmal, ich mache das nur Ihnen zuliebe, wenn Sie notieren, dieses Ausgesetztsein ist immer zum Wohle des Betreffenden, ist keine Strafe. Viele denken, das sind alte, primitive jüdische Strafen, der strenge Rache Gott straft den Menschen. Das stimmt nicht, das ist einfach nicht wahr. Sondern es geht darum, dass der Mensch rehabilitiert wird, er wird wieder gesellschaftsfähig gemacht. Er hat sich vergangen an der Gesellschaft, Mirjam spricht schlecht über Mose, und der andere Mensch hat auch ungute Dinge getan. Dann kriegt er entweder einen Aussatz am Haus oder Aussatz an Kleidung oder Aussatz am eigenen Körper. Also eine Dritte war eine Steigerung. Der Aussatz fängt normalerweise, wenn er sich steigert, am Haus an. Hat der Mensch seine Lektion noch nicht verstanden, geht er auf seine Kleidung über, steht alles in den 3 Kapiteln in Levitikus. Und dann geht es ans Eingemachte, an mein innerstes Haus, nämlich an meinen Körper. Übrigens, das habe ich Ihnen auch gesagt, Hiob erlebt diese stufenweise Steigerung. Hiob erlebt erst den Tod seines Hauses, das Haus bricht zusammen, dann werden die Kamele gestohlen, sein nächstes, sein nächstgelegenes Eigentum, das eigentliche, Kamele werden getötet und die Schafe und die Rinder, dann sterben die Kinder und dann wird sein Körper belastet mit dieser furchtbaren Krätze oder Reude. Da haben wir genau diese Entwicklung. Erst das Äußere, das weniger Harte und dann das Innere, dein Haus zerfällt und zum Schluss die Kleidung plus seine Kinder und er selbst. Und dann kommt, bitte?
Das war
verlängert. Das wissen wir nicht, das steht nicht drin. Es steht nur, dass er übrigens auch 7 Tage getröstet wurde. Aber wo die 3 Freunde sitzen erstmal 7 Tage mit ihm und schweigen. Das ist so die harte Phase, Hildegard, die Kernphase des Trostes ist 7 Tage, steht drin. Da kommt bei uns auch die jüdische Tradition von den Shiva-Tagen. Vielleicht kennen Sie das, ne? 7 Tage trauert man um einen Toten, 7 Tage. Weil bei Hiob 7 Tage die Trostdauer war, Uli, das wusstest du wahrscheinlich. 7 Tage Trost, die harte Zeit des Trostes über einen Verstorbenen ist 7 Tage. Da sitzt man mit ihm am Boden und redet mit ihm gar nichts. Und dann kommt noch 30 Tage und ein ganzes Jahr. Das hat alles die Bedeutung, weil 7 eine uralte Symbolik von Ganzwerdung ist. Und eben nach 7 Tagen kommt der Mensch aus dem Lager wieder herein und wird rehabilitiert, aber auch nicht ruckzuck, sondern muss erst ein Opfer bringen und muss sich reinigen, in ein Tauchbad gehen. Die Mikwe, die alte Mikwe-Geschichte, tauchen. Und das Opfer bedeutet, ist auch interessant, er muss eine Turteltaube bringen. Da habe ich auch ein hochinteressantes, will ich nur ganz kurz sagen, morgen empfehle ich Bücher dazu. Der Mensch, der reinkommt, muss eine Turteltaube oder ein Vogel, vergleichbar eine andere Taube bringen. Und da habe ich einen tollen Kommentar gefunden, warum ein Vogel und kein Lämmchen. Gigantisch. Da habe ich Samson und Raphael erschließt. Warum ein Vogel, Uli, zeig das, was in dir steckt. Was denkst du, warum muss der Mann, der eben draußen war, oder die Frau, warum ein Vögelchen, eine Taube oder eine vergleichbare Turteltaube und nicht ein Lämmchen oder eine Ziegenbock? Hochen, laut.
Damit sich jeder das leisten kann.
Ja, vordergründig völlig richtig. Mein Freund, mein lieber Freund Theodor, das Geschenk Gottes, vordergründig richtig. Aber wir Juden gehen ja noch in die Weiter, Brigitte. Auch schön, Brigitte. Ja, sehr schön. Darauf läuft es hinauf. Die Spiritualität des Vogels. Jetzt will ich in einen dicken Kommentar, Hildegard, bist du noch bei mir? Hör gerade zu. Samson Raphael Hirsch sagt, dass alles ja in der Bibel Bedeutung hat. Das wissen Sie auch. Uli weiß das auch. Der kennt mich ja schon 10 Jahre. Also, Uli, bist du scharf? Bist du ganz dabei? Ja, trink was Schönes. Also, Sie wissen, Sie dürfen jederzeit hier trinken bei mir. So viel Sie wollen noch essen. Aber nur dabei sein, bitte. Nur bitte ganz große Aufmerksamkeit. Also, der Vogel. Es hat alles eine Bedeutung in der Bibel. Alles ist tief. Alles ist tief. Auch Maria bringt ja Turteltauben bei der Erstauslösung. Das passt hinein, bei der Auslösungsmission. Ein Vogel ist ein Tier, sagt Samson Raphael Hirsch, das eben die größtmögliche Freiheit hat. Ein Vogel macht, was er will. Ein Vogel zwitschert hier, zwitschert da, macht, und vor allem sagt er so schön Hirsch, ein Vogel zwitschert den ganzen Tag. Und das ist genau das, was der Mensch ja vergangen hat. Wenn ich Lashon Hara mache, zwitschere ich schlecht über andere Menschen. Und dieser Mensch, der eben bös sprach und sich sozial unfähig machte, wird herausgesondert, damit er mal einsam ist, bitte, einsam, damit er eben nicht mit anderen zwitschern kann und schlecht reden kann, sondern damit er in der Alleinphase merkt, wie weh es tut, wenn er nicht mehr in der Gesellschaft die Interaktion ist. Das ist auch ganz wichtig. Achten Sie auf die Tiefe. Ein Mensch, der ständig über andere spricht und ständig Spaß daran hat, andere schlecht zu machen und einfach nicht mehr umgehen kann mit anderen, muss raus aus der Gesellschaft 7 Tage lang, damit er mal ganz allein ist und merkt, wie hart es ist, mal nicht mehr zu quatschen über andere, sondern es mit sich zu tun zu bekommen. Und anschließend, nachdem er 7 Tage ordentlich draußen war, und da kommt der Priester nochmal, überprüft ihn, wenn der Aussatz zurückging, der Fleck, dann sagt er ihm, du bist rein, das muss immer der Priester machen. Der kann das nicht allein entscheiden, dieser Aussätzige. Der Priester, und Jesus ist ja der neue Priester, entscheidet und sagt, du, nee, der Fleck ist immer noch da, nochmal 7 Tage raus. Und das ist dann der Fall, Gudrun, wenn er es eben nicht gelernt hat. Wenn er immer noch so dumm ist und eigensinnig und egoistisch und engstirnig, das zeigt sich alles am Fleck, alles an diesem Fleck, der nicht mit Lepra zu tun hat, dann kann der Priester sagen, nein, 7 Tage wieder raus. Bis er so lange draußen war und so lange ein einsamer Hund war, dass er in sich gegangen ist. Ganz tiefe Medizin ist das, Quarantäne. Und wenn er das gelernt hat, der Priester schaut sich das genauestens an, sei es das Haus, sei es das Kleidungsstück, sei es den Körper, dann sagt der Priester, er spricht ihn rein. Er hat ihn rein gewaschen gestern Abend und hat ihn reingeholt. Und wenn der Priester das nicht attestiert, kann er nichts machen. Der Mensch kann nicht selbst sagen, mir geht es wieder blenden oder ich verspreche, ein lieber Mann zu sein. Das nützt nichts. Der Priester muss es begutachten. Ich mag auch das Wort begutachten. Er muss es für gut erklären. Matthias, bitte gerade. Begutachten. Und dann kommt der Vogel. Das heißt, er muss erstmal sich nackt ausziehen, ins Tauchbad gehen, neugeboren werden. Wasser immer, heißt ja auch in Gott neugeboren werden. Längst vor der Taufe, Ursula Fröhlich, ne? Längst vor der christlichen Taufe haben wir Juden die Tauche, nenne ich das, die Tauche, die Mikwe genommen, weil du dann in Gott tauche. Mikwe. Martha, Ida, Konrad, Werner, Emil. Brigitte, nochmal. Martha, Ida, Konrad, Werner, Emil. Mikwe ist das Tauchbad. Mikwe heißt, ist ein ganz tiefes Wort, heißt eigentlich die Hoffnung, weil dadurch, weil ich in Gott mich neu kleide und neue Hoffnung bekomme. Das ist ein Wort, das spirituell ist. Kurzum, steht da, er muss eintauchen in die Hoffnung Gottes, Mikwe heißt eigentlich die Hoffnung Israels, weil Gott unsere Hoffnung ist. Und da spielt natürlich die Symbolik, dass ich werde sie reinwaschen, steht ja auch in der Bibel. Wenn ihre Sünden sind wie Purpur, wie Scharlach, werde ich sie reinwaschen und zu Schnee machen. Dann war auch diese Ambivalenz. Rot, wenn ich rot bin, rote Flecken habe, wenn ihre Sünden sind so rot wie Scharlach, kennst du? Dann werde ich sie reinwaschen, zu Schnee machen. Jesaja, kommt alles im Ersten Testament vor. Dass Gott mich reinwäscht. Und wenn ich dann ganz reingehe und im Wasser eingehüllt bin, bin ich ganz in Gott, der die Quelle des lebendigen Wassers ist. Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und dann tauche ich in Gott ein, das hat jetzt christliche Kirche dann übernommen, zum Christentum, aber es kommt aus dem Judentum. Ich tauche in Gott komplett ein, Immersion, und bin dann neugeboren in Gott und gereinigt. Das muss alles passieren, aber erst wenn der Priester mich für rein erklärt hat. Der schaut sich die Flecken an und sagt, nee, noch nicht so weit, noch mal raus. Kurzum, diese Zeit hat eine Reinigungsfunktion, eine spirituelle Reinigungsfunktion. Und wenn die Spiritualität wieder stimmig ist, Gudrun, dann sagt der Priester, das ist der oberste Arzt, wenn du so willst. Priester ist ein Arzt, ein Diener Gottes, der hat damals höchste Autorität im Volk. Und der sagt dann, okay, ich sehe, der Fleck ist zurückgegangen, so wie Gott es ihm zeigt. So gut wie gleich null. Jetzt gehst du bitte nackt in die Mikwe. Und dann bringst du noch das Vögelchen. So, und jetzt nochmal zum Thema Vogel, Brigitte Hund. Vogel ist ein Tier, das dauernd zwitschert. Das ist wunderschön, was Hirsch sagt. Ein Vogel spricht dauernd, hört nicht auf zu schnattern. Den ganzen Morgen morgens um 4 schon geht's los, bis in die Nacht hinein. Wir haben einen Vogel in der Kurpfalz, der zwitschert noch abends um 22 Uhr, der hört nicht auf. Abgesehen von der Nachtigall, die nachts zwitschert. Und da sagt Samson Raphael Hirsch etwas Großes. Der Mensch bringt den Vogel, weil er den Vogel in sich, den permanenten Zwitscherer, den permanenten Schnatterer, den permanenten Schwätzer abgibt an Gott und sich damit resozialisiert. Ein wunderschöner Gedanke. Ein Vogel ist ein Tier, das ständig redet, ständig schwätzt. Und das soll ihn erinnern, den Opfernden, den sich reinigen, dass das bei ihm aufhören muss. Er muss aufhören mit dem ständigen Schnattern über andere. Er muss mal seinen Mund halten können und sich rehabilitieren als einen gesellschaftsfähigen Menschen. Und vor allen Dingen, sagt Hirsch auch sehr schön, dass der Vogel ein, dasjenige Tier ist, das am wenigsten sozialisiert ist, am wenigsten an soziale Konventionen gebunden ist. Die Kuh ist ja in einem Stall und wird jeden Tag geführt rein und raus. Und das Kalb ebenfalls und natürlich auch die Ziege und das Schaf. Aber ein Vogel kannst du nicht domestizieren. Ein Vogel macht, was er will. Frei wie die Vögel im Himmel. Und das ist genau der Punkt, dass er diese Zügellosigkeit, diese Ungebundenheit aufgeben muss. Ein Mensch in der Gesellschaft, ganz wichtiger Gedanke, ist ein Mensch, der sich an Bindungen fügen muss. Er kann nicht wie ein Vogel jederzeit machen, was er will. Er kann nicht heute da fliegen und dort und da rumzwitschern. Das muss er aufgeben, damit ein Mensch in die Gesellschaft zurückkommt. Thomas.
Vogelfrei.
Vogelfrei, genau, Vogelfrei. Und das ist genau richtig. Du musst deine Vogelfreiheit aufgeben, weil du sonst nicht in der Gesellschaft aufgehen kannst. Entweder vogelfrei oder Gesellschaft. Aber wir sind eben keine Vögel. Wir sind keine Vögel, müssen in die Gesellschaft zurückkommen. Und das gibt er auf, indem er symbolisch ein Vogel opfert an Gott. Es muss gerade ein Vogel sein. Und das hat für ihn die psychische Bedeutung. Die Menschen wussten das, dass ich das Ungebändigte in mir, das Schnatternde, das Unzuhause-Seiende, das ständig überall herumschwirrende, aufgeben muss. Sonst kann ich nicht in die Gesellschaft eingebunden sein. In die Gesellschaft eingebunden sein, das ist ja das Leiden dieses Mannes. Heißt, ich muss bestimmte Konventionen akzeptieren und mich zügeln. Die Zunge im Zaum halten, was wir gestern Abend hatten. Die Zunge im Zaum halten. Elmar. Pardon, Erhard.
Gab es auch ganz normale Ärzte im Alten
Judentum? Dafür war der Priester zuständig. Zur Zeit der Bibel des Ersten Testaments war nur der Hohepriester und seine Familie zuständig für Heilung. Zur Zeit Jesu gibt es schon Ärzte. Anführungszeichen Ärzte. Gibt es schon quasi Mediziner, die mithilfe von Kräutern und mithilfe von Pflanzen heilen wollen. Aber das war zur Zeit der Bibel, im Ersten Testament nicht dafür. Auch zur Zeit Jesu ist es nur ganz anfänglich. Darum Jesus, der oftmals gar keine Essenzen benutzt und so weiter. Sondern nur über das Wort.
Lukas war Arzt,
ja, aber die Frage ist eben, was war damals Arzt? Ja. Sicherlich jemand im weißen Kittel, der dir Rezepte verschreibt. Und die Frage ist, was ein Rophe oder ein Iatros griechisch damals war.
Aber ich stelle mir vor, wenn ich Lukas gewesen wäre als Arzt und Jesus mit dem täglich Umgang hatte, der Schöpfer ist des Körpers, hatten die ein Wissen, das wahrscheinlich
sicher
verloren gegangen.
Ja, aber interessant ist, dass die Apostelgeschichte uns nichts liefert über die Details der lukanischen Arzttätigkeit. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Er wird nur einmal genannt in Timotheus oder wo. Lukas, der Arzt, ist mit uns. Aber es wird nicht gesagt, was er getan hat. Es wird nirgendwo gesagt. Weil die Menschen sich am meisten auf Gott verlassen. Ja. Übrigens kennen Sie den Satz in... Bitte? Genau. In 1526, schreiben Sie mal auf Exodus 1526. Und Gott sprach, willst hören du, hören auf seine, deines Gottes Stimme und was gerad ist in seinen Augen tun, sein Geboten lauschen, all seine Gesetze wahren, will ich von aller Krankheit, die ich auf Ägypten legte, nichts auf dich legen, denn ich bin dein Arzt. Das ist der größte Satz.
Gott der Heiler.
Gott ist der Heiler. Das ist der größte Satz. Exodus, genau. Exodus 15, 26. Ki ani Adonai Rof Echa. Gott ist mein Arzt. Das ist die entscheidende Stelle in der Bibel. Gott ist mein Arzt. Schreiben Sie auf, Exodus 15, 26, zweites Buch der Bibel, schon im gleichen Exodus-Buch. Und da steht es eben drin, wenn ich auf Gott höre, und gerade in sein Exodus 15, 26, Frau Hund. Schreiben Sie es doch auf, 15,26. Und wenn, bitte? Exodus, zweites Buch der Bibel. Moment, ist das klar? Und dann bin ich die Krankheit, die ich auf Ägypten brachte. Warum Ägypten? Weil Ägypten die Enge ist. Hatten wir ja vorhin. Achten Sie auf diese Kontrastierung.
Ich jetzt einfach mal eine Frage,
ja.
Krankheit, wie siehst du das mit Heil? Heil heißt ja heilig, ganz sein. Wie bringst du das zusammen? Also Krankheit, wenn ich krank bin, bin ich nicht heil.
Ja.
Heilig. Was meinst du dazu?
Das will ich kurz im Zusammenhang mit der nächsten Geschichte erklären. Heil bedeutet im Judentum Yeshua. Yeshua heißt, ich bin von Gott in einen Zustand der neuen Gotteserkenntnis geführt. Das ist diese Yeshua. Und Jesus heißt ja danach. Jesus ist ja Yeshua. Jesus ist ja mein Heiler, mein Erlöser, mein Retter. Und diese Errettung heißt, ich habe eine Verbindung zu Gott hergestellt. Interessant ist, dass im Deutschen Heil, Heiligung und Heiligtum hier zusammenhängen. Heil, Heiligung und Heiligtum hängen ja ganz dicht beieinander. Das ist etwas typisch Deutsches. Im Hebräischen ist es ähnlich, aber mit anderen Worten ausgedrückt. Im Hebräischen wird es eher durch Fakten ausgedrückt, nämlich durch die Tatsache, dass der Aussätzige, in welchem Sinn, in welcher Ausprägung auch immer, in den Tempel gehen muss. Denken Sie daran, das Opfer muss in den Tempel gebracht werden. Erst wenn ich wieder in den Tempel Gottes gehe und mich vor dem Priester zeige, Hildegard und Siegfried, bin ich geheilt. Ich bin dann geheilt, nicht wenn ich eine kosmetische Salbe kriege oder auch eine medizinische Salbe, sondern im biblischen Verständnis bin ich dann geheilt, wenn ich mit Gott ins Heiligtum gehe und vom Priester öffentlich reingewaschen bin. Genau. Das ist die eigentliche Bedeutung von Heilung. Heilung, ich wiederhole, bedeutet, ich gehe ins Heiligtum, ich bin im Heiligtum, werde von Gott dort berührt und werde dann entlassen als ein Geheilter. Der Priester spricht mich rein und ich gehe zurück in die Gesellschaft. Ja, Gudrun.
Wer nimmt denn heute solche Behandlungen als Anfangsgeist
vor? Das ist, ja. Das ist eine gute Frage. Es gibt heute Heiler. Ich beschäftige mich auch mit Heilung. Und ich schöpfe erstens aus beiden Teilen der Bibel. Und ich versuche auch so stark wie möglich nach diesen Vorbildern mit dem Wort Gottes zu heilen. Es gibt heute auf den Philippinen bestimmte Menschen, die heilen durch ihre Hände. Es gibt eine Freundin, die sagte, sie hatte Brustkrebs und sie ist zu einem Heiler in die Philippinen gefahren. Auf den Philippinen gibt es bestimmte Heiler. Weiß nicht, die haben was gelernt, Naturmedizin. Und sie sagte, der Mann ging mit ihren Händen über ihre nackte Brust und hat sie operiert, hat den Krebs herausoperiert, nur durch die segnenden und mit Gott verbundenen Hände. Und sie kam zurück und schulmedizinisch kein Krebs mehr, nichts. Vorher wurde diagnostiziert, du hast Krebs. Operation sofort und das Messer, beide Brüste runter. Und sie sagt, das will ich nicht, das kann doch nicht Gottes Wille für mich sein. Da hat sie im Internet gefunden, Heiler auf den Philippinen, sehr seriöse Männer übrigens, keine schwarze Magie. Und der Mann hat sich einfach mit Gott und mit dem Universum in Verbindung gesetzt und ging mit seinen Händen, operierte sie mit der Kraft der segnenden Hände. Und sie kam wirklich zurück und war kerngesund.
Habe ich eine Frage an dich.
So was gibt es heute.
In Mittelstadt, das ist weit von hier, das ist Grab von Rabbi Löw.
Genau.
Und der Rabbi Löw war der letzte Wunderheiler in der rabbinischen Tradition. Jedes Jahr kommen 3500 Juden aus aller Welt und versammeln sich dort. Ne? Ich war dort gewesen. Wie siehst du das, dass diese Tradition, dieses Heilen des Rabbis ein Ende gefunden hat?
Weißt du, ich versuche dir zu antworten mit einer Gegenfrage. Warum ist die Tradition der großen Propheten, Siegfried, die Tradition der Propheten und die Tradition der Priester auch vorbei? Die Zeit hat sich geändert. Wir haben heute keinen Priester mehr. Wir haben heute keine Könige mehr in Israel und wir haben keine Propheten mehr. Wo ist ein Prophet in Deutschland? Wo ist ein Prophet in Israel? Wo ist Jesus? Nichts mehr da. Das ist für mich ein Ausdruck dafür, der Talmud sagt, dass die Zeit hat sich geändert und Gott will, dass wir auf einer anderen Ebene mit ihm kommunizieren. Die Zeit der Propheten und der Könige ist vorbei. Wir haben heute eine andere gesellschaftliche Ordnung.
Also mir ist klar, dass zum Beispiel es keine Religion gibt, es gibt keinen Beweis, wir leben in einer Zeit des Glaubens.
Genau.
Das heißt, es nicht zählt.
Ja.
Und das heißt auch, dass diese physischen Wunder nicht mehr in unserer Zeit sind.
Ja. Ja.
Dass es Heilungen gibt, hört man überall von Missionaren irgendwo auf der Welt. Ja. Ich selber habe jetzt in meinem Leben noch niemanden gesehen, der geheilt worden ist.
Ja. Aber ich.
Ja, Sie.
Ja, ja, ich bin präsent. Also jeder macht ja seine Erfahrung. Ne?
Ja, Sie wird.
Ja. Polnische anthroposophische Klinik,
ja,
und die machen auch so Heilungen.
Ja.
Und da ist auch eine Bekannte von mir, die hat Unterleibskrebs gehabt.
Eben.
Und dann zurückgegangen in Eschenbrunn, der anthroposophische
Klinik. Ja. Aber ich sage es mal so: Es gibt jetzt keinen Ort, wo du hingehen kannst, wo du, so wie in Lourdes, gestern hast du es schön gesagt, ja, deine Aussage gestern in Lourdes. Millionen von Leuten gehen nach Lourdes. Ja. Ich war auch in Katowice, ja, das ist gleich in der Schwarze Madonna, da hängen auch die Krücken da. Ja. Aber viele Menschen gehen da hin und haben medizinisch keinen Ausweg, ja, und kommen dann auch krank einfach nach Hause. Hm.
Naja, und kommen geheilt. Es gibt auch viele, die kommen geheilt nach Hause. Ja. Es gibt heute Medjugorje, es gibt heute Fatima, es gibt heute Lourdes, es gibt viele Orte in Israel, auch Galiläa, am See Genezareth. Es gibt, das musst du auch betrachten, es gibt viele Orte auf der Welt, sogenannte Kraftorte nennt man das, Brigitte. Da gehen Menschen hin und erleben Heilung. Du musst natürlich beide Seiten beachten. Weil du das nicht erlebst, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.
Ja,
es gibt viele Menschen, die mir heute im Internet, wenn du schaust, Heilungswunder, gibt es viele Geschichten von Menschen, die sagen, sie waren bei Gesundheilern und Gesundbetern und bei Rabbis. Ich kenne auch Rabbis in Israel, die heute noch, wenn man auf ihre Gräber geht oder lebende Rabbiner, wenn man sie konsultiert, durchaus Heilungswunder spenden. Es gibt auch Heilungsgottesdienste. Also Vorsicht mit, es gibt nicht.
Ja, wenn, aber nochmal zu dem Rabbi Löw zurück, weil es so nahe ist.
Aber dann bitte zurück zum Text.
Ja, genau. Weißt du, das war eine Zeit, da konnten die Leute hingehen und der hat tatsächlich geholfen.
Ja.
Der hatte die Fähigkeit zu sagen, jawohl, du kommst zu mir und dann ist er geheilt gegangen. Ja. Das war so eine Art, ja, hundertprozentige Hilfe. Ja. Mhm.
Gibt es aber heute auch noch in ausgewählten Kreisen.
Ja, aber wenn wir mal überlegen, von den beiden Begriffen her, können wir doch auch ganz gut sehen, in was für einer Gesellschaft wir heute leben. Denn gerade in der Versorgungsgesellschaft immer wieder die Krankengesellschaft ist, ja? Psychische Belastungsstörungen, alles hinzu. Und wir sehen, unsere Gesellschaft ist ja letztlich in einer Phase, wo sie ihr Leben gar nicht mehr als Gottesgeschenk ansieht.
Ja,
ja, das ist genau in so einer Gesellschaft.
Ja.
Unsere Gesellschaft ist krank durch alte Traumatisierungen aus den letzten 2000 Jahren von mir aus, ja, oder nur von den letzten 70, 80 Jahren, bis hin zu dem, wie wir heute unser Leben nicht mehr würdigen. In so einer Zeit Schulmedizin entstanden. Schulmedizin würdigt das Leben in dem Sinne auch nicht. Da geht es ja immer nur darum, Hauptsache es stirbt mir keiner auf OP-Tisch, das ist nicht gut für meinen Ruf. Ne? So, und die Medikamente, die müssen schnell greifen, damit wir immer schnell verfügbar sind. Da gibt es dieses, geh mal 7 Tage raus. Nicht mehr. Ja? Besinne dich mal auf deine Gesundheit. Es gibt nicht mehr. So. Und ich denke, das ist ein Ruf an uns in dieser Zeit, in der wir sind, uns wirklich neu zu besinnen und zu sehen, wie krank, wie versandet unsere Gesellschaft ist in Werten. Ja? Dass Fußballspieler mehr Geld verdienen als Krankenschwestern. Das ist schlimm.
Ja, ja.
Oder Banker mehr Geld verdienen als Kindergärtnerinnen und Krankenschwestern. Wir sind in einem Wertesystem, das nicht stimmt. Das heißt, ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft ist genau dazu berufen, zu überlegen, wo sind wir und wollen wir da wirklich sein? Oder gehen wir alle mal zurück in die Besinnung, bevor es irgendeinen großen Crash gibt, der uns zur Besinnung bringt? Mhm.
Also, ja, ich möchte jetzt aber bitte keine Diskussion. Es ist keine Diskussion. Bitte, also, nimm das zur Kenntnis. Du warst heute Vormittag nicht da. Wir haben schon 3 Stunden gearbeitet. Ich komme zurück. Dankeschön, es reicht bitte. Machala, wir halten bitte fest. Machala ist die Störung, bitte. Nochmal zurück zum Sujet. Machala heißt, etwas ist profanisiert. Cornelia, etwas ist profan geworden, etwas ist alltäglich geworden, etwas hat an Wert verloren. Deborah hat das in ihren Worten gesagt. Es stimmt etwas nicht mehr in der Einschätzung meines Lebens. Da bedarf es eines Menschen, der mich korrigiert, ein Priester oder ein Rabbi. Rabbis sind die neuen Menschen, Heinz, die die Tradition der Priester fortsetzen. Und diese Menschen können mir meinen Wert wieder demonstrieren. Sie holen mich in die Gesellschaft zurück und machen mich Bari. Bari heißt, sie kreieren mich neu. Das ist eine Neuschöpfung. Sie erinnern sich heute, Rita, an Bari. Aus einem Cholé wird ein Bari. Aus einem Menschen, der profan lebt, der den Wert seines Lebens nicht mehr erkennt, wird ein Mensch, der Bari wird. Er wird neu geschaffen. Gott ermöglicht ihm, Paulus spricht auch davon, da ist eine neue Schöpfung. Die ganze Schöpfung, sagt er so schön in Römer 1, sehnt sich nach Erneuerung. Es muss etwas erneuert werden. Der Mensch leidet an einer Fehlsichtigkeit, die sich in Bezug auf bestimmte Körperteile orientiert. Er kann nicht mehr hören, er kann nicht mehr sehen, er kann nicht mehr greifen. Er hat sich vergangen an seinem Leben. Und die Bibel sagt immer wieder, und das ist auch für unsere Zeit heute wichtig, die Krankheit ist das beste Mittel zur Besinnung. Deswegen muss eine Krankheit eine Zeit lang wirklich greifen, damit ich es begreife, Ursula Fröhlich. Eine Krankheit muss manchmal zugreifen, richtig ordentlich zugreifen, manchmal dich auch kaputt machen, bis du endlich erkennst, dass du aufwachen musst. Und wenn es gar nicht geht, sagt die Bibel auch, dann musst du sterben. Punkt. Ganz hochdeutsch. Dann musst du sterben, weil der Tod und der Prozess vor dem Tod die letztgültige Reinigung in deinem Leben bedeutet. Das ist auch eine... Auf keinen Fall. Eine Reinigung, Brigitte. Schreiben Sie es bitte auf, Brigitte. Es ist immer eine Reinigung. Immer eine Purifikation. Krankheit ist immer die sogenannte Krankheit. Sprich, der Befall von äußeren Erscheinungsformen meiner inneren Unstimmigkeit ist in biblischer Sicht bei Jesus genauso wie bei anderen. Jesus sagt ja auch, ich bin nur für die Kranken gekommen und wenn jemand meine Hilfe nicht akzeptieren will, dann zwinge ich mich nicht auf. Jesus fragt ja auch, willst du gesund werden? Das muss natürlich ausgesprochen werden. Der Sinn dieser Frage, willst du gesund werden, heißt, bist du wirklich bereit, deinen alten Lebensweg zu verlassen, Gudrun? Das ist der Sinn, das können wir auch gleich aussprechen, Roswitha Keturah. Willst du gesund werden, ist enorm wichtig. Der Mensch, der vor Jesus auftritt, vor Jehoshua, vor dem Rabbi, wird wirklich gefragt, bist du bereit, gesund zu werden, sprich eine neue Schöpfung zu werden? Bari, hatirze lihayot bari, auf Hebräisch. Hatirze lihayot bari. Das heißt, da muss der Mensch wirklich sagen, bin ich bereit, nicht einfach nur eine kosmetische Intervention zu bekommen oder eben Äußerlichkeiten, sondern bin ich bereit, eine neue Schöpfung zu werden? Bari. Genestai, neu erschaffen zu werden. Darum fragt Jesus. Und jetzt auch nicht kurz eine andere Formulierung. Warum fragt manchmal ein Leidender? Ein Leidender fragt Jesus auch, du kannst mich gesund machen. Wenn du willst, werde ich gesund. Was steckt dahinter? Was denkst du, warum fragt er ihn, willst du mich reinsprechen oder willst du mich gesund machen? Fragt der Kranke Jehoshua und dann sagt Jehoshua, ja, ich will. Ich mache dich gesund, ich spreche, ich mache das und das und das. Was bedeutet die umgekehrte Situation? Ursula Fröhlich?
Ein tiefes Vertrauen.
Ja, genau, ein tiefes Vertrauen. Das ist für einen Menschen, der sein Leben lang misstrauisch war, und das ist sein Thema. Des Menschen, der sagt, ich vertraue niemandem, ich weiß alles Bescheid und ich vertraue nur, weiß ich was, meinem Ego. Dieser Mensch erkennt, vor ihm steht Jeshua und Jeshua steht für den Erlöser und Gott ist mein Erlöser. Ihm steht immer wieder in der Bibel. Jesus verkörpert doch schon durch seinen Namen, dass meine Erlösung vom Schöpfer von Himmel und Erde kommt. Und darum sieht er ihn und er vertraut niemandem. Ein Mensch steckt im Misstrauen. Misstrauen macht genauso krank wie Rücksichtslosigkeit. Und der Mensch steckt so im Misstrauen und er sagt sich, wenn ich den Mann sehe, das ist meine echte Hoffnung, meine letzte Hoffnung. Und er sagt ihm demütig, wenn du willst, wenn du die Bereitschaft hast, dir vertraue ich. Du kannst mich gesund sprechen. Das ist wiederum Interaktion natürlich. Ich und du. Der Mann hat wahrscheinlich sein Leben lang mit niemand mehr gesprochen, steckt nur in seinem Vogelhaus, beziehungsweise in seinem Käfig und mit niemand da. Und da kommt dieser große Mann, ein Rabbi mit Ausstrahlung, und er strahlt wirklich was aus. Er strahlt Heilungskraft aus. Und dem sagt er, wenn du willst, dir traue ich zu. Mit dir spreche ich zum ersten Mal, nachdem ich in meinem Ego gefangen war, Cornelia. Ich war in meinem Ego 100 Jahre gefangen und du, wenn du willst, wenn du die Bereitschaft hast, das ist Ausdruck von Demut, dann kannst du mich endlich aus meinem Ego, aus meinem Misstrauen, das furchtbar sein kann, herausholen. Darum sagt Jesus deutlich auch, ich will. Und das ist ein ganz tiefer interaktioneller Prozess, nennt man das. Da entsteht Beziehung, notieren Sie das bitte. Beziehung ist der erste Schritt zur Therapie. Beziehung ist der erste Schritt zur Therapie. Da entsteht eine Beziehung zwischen dem Patienten, dem sogenannten Patienten, und Jesus. Und diese Beziehung drückt sich über wenige Worte aus. Wenn du willst, wenn du dich meiner annimmst, vertraue ich dir. Und Jesus sagt, weißt du was, wenn du mir das vertraust, werde ich dich heilen im Namen Gottes. Das ist Beziehung. Beziehung ist 50% der Therapie. Heute hungern Menschen mehr denn je nach Beziehung. Warum rufen wir uns denn ständig an? Warum hat die Roswitha wirklich 5 Handys mittlerweile? Nein,
das stimmt nicht.
Ich muss ab und zu Spaß machen. Frau Roswitha Mücksch hat genau wie ich ein primitives, sag mal dein primitives. Sie hat auch so ein primitives Handy ohne Internet und so. Ich habe auch so ein uralt Handy, weil mir das reicht. Aber warum singen wir denn alle heute miteinander? Warum hat er 20? Ja, sie hat auch so ein primitives.
Ja, aber das ist ein abgeschobenes. Das habe ich von meiner Tochter.
Ich auch. Ich habe auch so ein uralt Handy. Das reicht mir, Petra. Ich habe so ein uralt Handy. Das reicht mir. Ich brauche nicht ständig Internet. Aber warum hat heute jedes Kind 10 Handys? Weil wir alle uns nach Beziehung und nach Kommunikation sehnen. Und wenn ich nur frage, Mausi, wo bist du? Alles explodiert, ständig muss eine SMS schreiben. Wo ist mein Handy, wo ist mein PC? Alles, ständig müssen wir in Beziehung treten. Wir hungern danach, Silvia Dalaya. Wir verhungern nach Kommunikation. Und doch können wir es nicht richtig hinkriegen. Aber dieser Wahnsinn mit Handy und mit Internet und SMS dauernd, das ist ja ein Hunger danach. Wir wollen ständig miteinander in Beziehung treten, was ja gut ist. Nur viele meinen, dass man durch eine kleine SMS alles schon erledigt hat. Der Hunger ist dennoch da. Und das ist das Thema auch bei Jesus. Heute ist es aktueller denn je. Der Mensch sehnt sich nach Beziehung. Dieser Mann sagt auch, hilf mir doch bitte. Und der Mann mit der verkrüppelten Hand am Sabbat auch. Jesus weiß genau, dass er Beziehung braucht. Jemand, der ihn ernst nimmt. Am Du werde ich, sagt Buber. Er will jemand, der ihm sagt, du komm mal in die Mitte, Erhard. Komm mal in die Mitte, Erhard. Bist du wach? Okay. Komm mal in die Mitte, stell dich hin und zeig deinen Standpunkt. Zeig deine Positionierung und dann wird er gesund. Da muss ihm keine Cremes auflegen, gar nichts. Das ist schon die Hälfte der Therapie. Wenn ich Therapie mit Menschen mache in meiner Praxis, mache ich das durch das Gespräch und durch meine Energie, die ich habe. Ich rede mit Leuten sehr deutlich und würdige sie damit. Wenn ich laut werde oder vehement bin, heißt das nicht, dass ich jemanden nicht würdige. Im Gegenteil. Wenn ich jemanden sehr ernst nehme, werde ich deutlich und vehement. Und dann spürt der andere sich eben ernst genommen. Jesus kann auch deutlich werden. Willst du gesund werden? Komm her, steh auf, komm her. Nicht, hättest du die Güte zu kommen? Hättest du die vornehme Güte und wenn es dir gefällt, nix da. Steh auf, komm in die Mitte, streck deine Hand aus. Manchmal müssen klare Worte ausgesprochen, sonst wirst du nicht gesund. Und gesund heißt in der Bibel neugeboren, bari. Und bari bist du nur, wenn etwas Neues in deinem Leben passiert. Sonst, wenn du das alte Muster machst, kommt nichts Neues bei raus. Du musst etwas Neues erfahren. Gott will in dir neugeboren werden. Das alte christliche Thema, das jüdisch ist. Ich wiederhole für die Petra aus München und für die anderen. Du musst neugeboren sein, wenn du etwas Neues nicht zulässt, was in dir geboren werden will, erlebt werden will, wirst du nicht bari. Und dann bist du nicht neu geschaffen, dann bist du im alten Trott drin. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht Genesung im Sinn von Genestai, neu geschaffen werden. Genesis, neue Schöpfung. Und darum haben sie notiert, Machala ist im weitesten Sinn alles, was dich krumm macht, alles, was dich labil, instabil macht, nicht erst die harte Krankheit. Das war ja im Mittelalter das Siechtum. Eine Siechenanstalt, sagte man. Das ja, war die echte. Genau. Aber krank war, wie gesagt, im Mittelalter alles, was nicht in Ordnung war. Auch ein Zimperlein in den Ohren war schon, jemand ist krank. Und das ist heute noch im Hebräischen. Machala ist der umfassende Begriff, Georg, für Unstimmigkeiten. Es stimmt etwas nicht in mir. Und das kann schon ein Ohrensausen sein. Und darum machen wir jetzt die zweite Geschichte in Markus. Schlagen Sie gerade mal auf. Markus 6. Die Heilung eines besessenen Knaben. 6,14. Wer möchte gern vorlesen? Wer hat eine schöne Bärenstimme hier im Raum? Siegfried, hast du einen Bär? Wer ist hier ein Bär? Ach, du bist ein Bär. Du bist ein Bär. Du hast doch ein Fell.
Ach so.
Möchtest du vorlesen, Westfalenkönig? Markus 6,14, die Heilung eines besessenen Knaben. Eine wunderschöne, berührende Geschichte. Stimmt's? Möchtest du vorlesen, Thomas? 6,14. Haben Sie es alle?
26.
Nein, 6,14, Hildegard. Markus 6,14. Hildegard, bitte schlagen Sie es auf. Dankeschön. Bitte, Thomas Westfalenken. Achso, Entschuldigung, habe ich das...
Ja, eben.
Entschuldigung, dann ist es 9. Ich sehe nicht, ich mache ein bisschen Licht. Genau, dankeschön. Wir brauchen Licht. Entschuldigung, 9. Ja. Danke. 9,14, Entschuldigung. Danke, 9,14 Markus. Danke für das Licht. Es ist wirklich hier dunkel geworden, Dankeschön. Ich dachte, wir halten es noch aus, aber es ist zu dunkel. 9,14, Dankeschön, wir brauchen doch Licht. 9,14, hast du es? Hilliger, Dankeschön. 9,14, die Heilung des Besessenen. Lieber Westfalenkönig.
Ich habe hier, wie du den
Stil. Ja, lies vor. Ja, ja.
Als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie viele Leute um sie her, Schriftgeleute im Streitgespräch mit ihnen. Und gleich, als die vielen Leute ihn sahen, erschauderten sie, liefen herbei und boten ihm den Friedensgruß. Er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Da antwortete ihm einer von den Leuten, Lehrer, ich brachte meinen Sohn zu dir, er hat einen stummen Geist. Und wo der ihn packt, zerrt er ihn hin und her. Dann schäumt er, knirscht in den Zähnen und erstarrt. Und da sprach ich zu deinen Jüngern, sie möchten ihn austreiben, aber sie waren nicht stark genug. Und er hob an und sagte zu ihnen, o ungläubiges Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein? Wie lange noch euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Sobald der Geist ihn sah, gleich krampfte er den Sohn zusammen. Und der fiel zu Boden und wälzte sich schon. Da fragte er dessen Vater, wie lang ist es her, dass das mit ihm geschah? Er sagte, von Kind an. Und oft hat er ihn auch ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn zugrunde zu richten. Aber wenn du etwas sagst, hilf uns. Lass es dir weh werden um uns. Jesus sprach zu ihm, wenn du vermagst, sagst du. Den Glaubenden ist alles möglich. Gleich schrie der Vater des Kindes auf und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus die Leute zusammenlaufen sah, herrschte er den unreinen Geist an und sagte zu ihm, stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr heraus aus ihm und fahre nimmermehr in ihn ein. Und unter Geschrei und heftigen Krämpfen fuhr er heraus. Da ward er wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Als er nach Hause gekommen war, fragten ihn sein Vater abseits, warum vermochten denn wir nicht, ihn auszutreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art vermag nicht heraus, es sei denn durch Gebet.
Ganz große, berühmte Geschichte, Silvia Dallaia kennt sie auswendig. Kurz mal nachdenken, 2-3 Minuten, jeder für sich, Reflexion, was passiert in dieser tiefen und sehr berühmten Geschichte. Eine der ganz großen Geschichten, die Sie alle hoffentlich als Christen kennen, die müssen Sie kennen, und die werden wir jetzt ganz intensiv bearbeiten, Hildegard von Bingen. Alle mal tief nachdenken, was geschieht in dieser großen, berühmten Heilungsgeschichte. Das ist eine spannende Geschichte. Achten Sie auf die Feinheiten. Das ist wie ein Kriminalroman. Kriminalroman. Die einzelnen Etappen genau anschauen. Nicht nur mal so weit rüberfliegen. Die einzelnen Etappen sind brillant für unser tiefen Verständnis. Wer möchte anfangen? Wer möchte, bis auf Roswitha, unsere Präsidentin, wer möchte noch etwas sagen? Roswitha, willst du anfangen?
Okay. Ja, von mir aus. Gerne. Also was mir als erstes aufgestoßen ist, dass hier dieser Satz steht, wenn du kannst. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, ihn nämlich zu heilen. Da kommt doch drin zum Ausdruck, dass diejenigen, die wollen, dass der befallene Sohn da geheilt wird, nicht hundertprozentig glauben.
Genau.
Sondern eben, naja, vielleicht kannst du es ja. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Und der andere Satz, der mich aufhorchen ließ, war, wie das Volk zusammenkam. Da fängt Jesus schnell an zu sagen, hier komm, steh auf und treib diesen Bösen. Also der Knabe lag da wie tot und da griff er ihn an der Hand, richtete ihn auf und da wird er also gesund. Jesus will also gar nicht, dass ein Aufsehen entsteht, bevor also die Menge jetzt sich versammelt und da neugierig guckt, was passiert.
Dankeschön, wir sammeln Cornelia. Was sagst du, Cornelia? Wir sammeln. Ich möchte sammeln. Hans-Jörg, sammeln. Es muss nicht chronologisch sein, ich will Ideen hören. Einfach tragen Sie Ihre Gedanken bei. Hildegard, also, Ursula Fröhlich und unser Freund Theodor.
Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Und der Vater... Ich Glauben hilft meinem Unglauben.
Was heißt das? Was sagt uns das?
Genau, mein, ich will glauben, ich glaube,
genau.
Und trotzdem ist Anfechtung in Richtung Unglauben.
Genau.
Und Gott Jesus erbarmt sich das,
genau.
Und heilt ihn trotz diesen, ja, Angriffen des Unglaubens.
Genau. Da, wunderbar, Ursula, wir sammeln.
Vers 19, am Ende, wie lange soll ich euch ertragen?
Wunderbar.
Bringt ihn her zu mir, und jetzt kommt's. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich.
Ja.
Also, dieser Geist, der auf Jesus reagiert. Und Vers 25, als Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist.
Und was deutest du da? Große Ursula? Ein bisschen Deutung, nicht nur einfach vorlesen, deuten. Was deutest du? Was heißt das für dein weises Herz?
Ja, das ist... das ist ein Ungeist, der in,
ja,
diesem,
ja,
Jungen das,
ja,
ganze Leben lang schon wirkt.
Genau, ja.
Und dieser Ungeist
genau,
reagiert auf Jesus.
Wunderbar, wunderbar. Wer hatte in der Bibel auch einen unreinen Geist, der ihm befiel? Saul hat man neulich. Schreiben Sie auf, 1. Samuel 16 hatten wir. Das ist das gleiche Thema, er hat im 1. Testament. 1. Samuel 16, ein unreiner Geist wurde ihm von Gott geschickt. Da sind wir nämlich voll beim Thema. Wenn du den guten Geist mit Gott nicht pflegst, Georg, kommt ein Geist der Unreinheit, und der kommt genauso von Gott. Das steht in 1. Samuel 16. Schlagen wir mal bitte die Bibel auf. Sie haben alle die Bibel, 1. Samuel 16. Alle mal aufschlagen, 1. Samuel 16. Horst Gold, schlag gerade mal auf. Alle bitte aufschlagen, damit wir die Parallelität und die Tiefe sehen. Denn viele Menschen denken, böse Geister, das ist der Teufel. Das ist mitnichten der Teufel, sondern das ist Gott. Das ist Gott. 16. Ist das, genau. God bless you, God bless you, God bless you. Moment.
16, Vers 14.
Was?
16, Vers 14.
Ja, wo ist das hier mit dem Herrn? Genau, ab da will ich es um. Genau, David unten, genau, ab 14. Haben Sie 1. Samuel 16, 14? Sie schreiben Sie auf. 1. Samuel 16, 14 bis 23. Haben Sie es alle? Helene? Also, ich lese mal vor. Der Geist des Herrn aber war von Saul gewichen. Haben Sie es, der Leier? Bitte, ab und zu gib mir ein kleines Zeichen, dass ihr es habt. Der Geist des Herrn aber war von Saul gewichen, und ein böser Geist vom Herrn versetzte ihn in Schrecken. Haben Sie es, Peter? Ja? Ab und zu sagt doch einfach mal ja, ich weiß nicht, ob Sie mit mir sind. Weiter. Und die Diener Sauls sagten zu ihm, sieh doch, ein böser Gottesgeist, haben Sie das? Ein böser Gottesgeist, er hat, versetzt ihn in Schrecken. Gottesgeist, unser Herr muss es nur sagen, deine Diener, die vor dir stehen, werden einen Mann suchen, der es versteht, die Leier zu spielen. Und wenn ein böser Gottesgeist auf dir ist, wird er in die Seiten greifen, und das wird dir gut tun. Und Saul sagte zu seinen Dienern, haltet Ausschau für mich nach einem Mann, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Daraufhin sagte einer der Burschen, sieh, ich habe einen Sohn von Isai, dem Bethlehemiter, gesehen. Er versteht es zu spielen, ein Kriegsheld, ein Krieger, redegewandt, ein Mann von gutem Aussehen, und der Herr ist mit ihm. Das ist die Antithese. Der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai, und er sagte, schick David zu mir deinen Sohn, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel, Brot, einen Schlauch mit Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es zu Saul durch David seinen Sohn. So kam David zu Saul und diente ihm, und er liebte ihn sehr, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst sein, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und wenn Gottes Geist, Vers 23, Petra, und wenn Gottes Geist auf Saul war, nahm David die Leier auf, Leier und griff in die Seiten, dann wurde es Saul leichter und es tat ihm gut und der böse Geist wich von ihm. Das ist das Thema des besessenen Sohnes. Das ist das Thema überhaupt von Geistern. Bitte notieren Sie die Stelle.
Aber Gott ist doch der absolute Gute. Was hat der böse Geist mit Gott zu tun?
Was hat er damit zu tun? Was hat er damit zu tun? Wenn du den Geist Gottes eben nicht in dich einlädst, Hildegard, dann entsteht in diesem Vakuum das sogenannte Böse. Dann steht durch die Abwesenheit... Natürlich, ja, natürlich schickt er dir das. Es kommt alles von Gott. Alles, was du erlebst, sagt die Bibel, kommt von Gott. Hatten wir doch vorhin, wenn du aufgepasst hast, in Exodus 2,11, bin ich's nicht, der alle Menschen lahm macht, der blind macht, der taub macht. Du hast das ja vorhin notiert. Ich hoffe, du hast das nicht vergessen, große Hildegard. Bin ich's nicht, der blind macht, der taub macht, der stumm macht, der heilen kann? Von Gott kommt alles. Bitte? Was?
Unglück in die Stadt
bringen. Von Gott kommt alles. Natürlich auch das sogenannte Böse. Das heißt nicht, dass wir Menschen nicht schuldig sind, wenn wir einander Böses tun. Aber Gott sorgt dafür, dass bestimmte Umstände entstehen, wenn wir den guten Geist, die gute Beziehung zu ihm nicht pflegen. Ich wiederhole, wenn wir die gute Beziehung, darum bitte notieren Sie das deutlich. Saul wendet sich von Gott ab. Er ist nicht mehr mit Gott in Beziehung. Er denkt an sein Ego. Er pflegt sich, er hat nicht auf Gott gehört, dem ging ja die lange Geschichte mit Amalek voraus. Und er pflegt nicht mehr die Beziehung mit Gott. Und darum steht, der Geist des Herrn aber war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn versetzte ihn in Schrecken. Und dieser Geist kommt von Gott. Das ist ein Ungeist und der bedeutet, dass ich in einer unguten Beziehung mit Gott stehe. Das ist die Idee der Bibel. Das weiß Jesus genauso wie Saul und David. Und interessanterweise kommt David, ein Mann, mit dem Gott ist. Und dieser Geist wirkt zum Beispiel über dieses Instrument. Er spielt ein Instrument, und das nennt man heute Musiktherapie, über dieses angenehme, weiche, wird eine Ruhe in ihn gebracht. Gott wirkt über dieses feine, melodische Instrument, natürlich über einen Mann, der das richtig spielen kann. David greift zur Zither, berührt ihn damit, und dann wird sein Geist erleichtert. Im weitesten Sinn könnte man sagen, dass er in die Weite geführt wird. Notieren Sie etwas sehr Schönes. Das Wort Geist im Hebräischen heißt Ruach. Ruach, R-U-A-C-H. Können Sie gerade notieren, Cornelia. R-U-A-C-H. Was bedeutet das Wort Ruach streng genommen? Das ist die Antidote von Enge. Ruach und Revach. Ruach heißt Revach. Ruach heißt Weite. Da wo Gott ist Weite.
Ach so, weil der Dunst die Weite.
Genau, wo Gott ist, Geist ist Weite. Das notieren Sie, Cornelia und Thomas. Gottes Geist Ruach heißt im Hebräischen Ruach. Und das hebräische Wort für Revach schreibt sich genauso. Im Hebräischen kann man ja Worte unterschiedlich vokalisieren. Revach, R-E-W-A-C-H, Hans-Jörg, ist das gleiche Wort wie Ruach. Das heißt, wenn Gottes guter Geist mich begeistert, bin ich in einer Weite und bin ich gerettet. Bin ich erlöst, Jeshua. Und das ist genau bei Saul erklärt. Saul ist in einer Enge, er ist missgünstig, er ist misstrauisch, voller Negativität über David. Und dann entsteht automatisch ein unguter Geist. Wenn ich den guten Geist Gottes, der Weite bedeutet, nicht pflege, nicht unterstütze, dann entsteht durch dieses Defizit ein unguter Geist. Dann entsteht Enge. Und Enge ist immer etwas Bedrückendes, etwas Beengendes. Mitzrayim, Zaraat. Und da Saul hat einen Ungeist, einen sogenannten bösen Geist, sprich ist in einer totalen Klemme. Und wer hilft ihm? David. Und David ist ja der Geliebte Gottes. David heißt ja der Geliebte. Und David wird zu ihm geschickt, das ist hier in dem Fall sozusagen ein Priester, dieser Mann wird zu ihm geschickt. Und wenn er spielt, ein Instrument ergreift, er wird tätig, er behandelt ihn. Und durch diese Behandlung mit einem Instrument, hier will Gott, dass ein Instrument wirkt, wird es ihm auf einmal leicht. Und leicht heißt im Hebräischen Weite. Im Hebräischen steht auch, Vayirvach, tat ihm gut und der böse Geist, wird es ihm leichter. Das, was hier steht, und es wurde leichter, heißt im Hebräischen, es wurde ihm weiter. Wenn Sie das notieren. Es wurde ihm weiter. Das ist streng genommen nicht leichter, sondern weiter. Denn wenn Gottes guter Geist kommt, sei es durch einen Menschen, sei es durch eine Handauflegung, dann bin ich in der Weite. Und Weite heilt mich, können wir notieren. Brigitte Hund, Weite heilt mich, Enge macht mich in Anführungszeichen krank. Ich wiederhole, Weite heilt mich. Enge, Mitzrayim, Bedrängnis, Siegfried, macht mich krank. Im ursprünglichen Sinn, macht mich krumm, stumm, taub, all die furchtbaren Geschichten, je nachdem, wo ich eng bin, engherzig. Ich finde das auch so toll, was man im Deutschen auch sagen kann. Engstirnig, engherzig, engäugig, schreiben Sie das auf. Das schöne deutsche Wort eng drückt sich wunderschön in unserer deutschen Muttersprache aus, Roswitha. Ich bin engstirnig, ich bin engherzig,
eng verbandelt,
engherzig, engäugig, kann man alles erweitern. Insbesondere in der deutschen Sprache, Cornelia, engstirnig und engherzig. Und das Gegenteil, ich bin weitherzig, ich bin weitläufig, ich bin weitsichtig, auch kurzsichtig, weitsichtig übrigens. Das spielt alles in diese Geschichten hinein. Alles, was mich engt, es kann auch bedeuten, dass ich mal zu weit sehe, aber es hat immer was zu tun, ich bin nicht in der für mich angemessenen Weite. Zurück zu unserem Knaben, wir schauen mal an, als sie von den Jungen sahen, sie viel Volk herumversammelt und diskutiert. Bitte? Ja, nein, das ist wie Ruach. Ruach, haben Sie notiert. Revach, Weite, Ruach, Geist. Also wir sind wieder in unserem Text, Petra, und sogleich kam alles Volk, als es ihn sah, in großer Erregung und begrüßte ihn. Sie sehen, dass Jesus hat Anklang im Volk, Uli. Jesus hat Anklang im Volk, Thomas. Das Volk hängt an seinen Lippen, nicht nur die einzelnen Menschen. Alle sind hingerissen von ihm. Ja, kurz. Ja, ja, ja.
Der Geist, der stumme Geist.
Ja.
Ist das ein Geist, der den Jungen stumm macht?
Genau.
Und mit Kommunikation?
Ja. mache ich gleich, komme ich gleich, mach das Schritt für Schritt. Ich will ja gerade an den Anfang zurück. Und er fragte sie, was verhandelt ihr da? Jesus wird wiederum Jude. Woran erkennt man einen Juden? Nicht an der krummen Nase, sondern am Fragen stellen erstmal. Er stellt die Frage, was verhandelt ihr da? Das wüsste Jesus das nicht. Jesus weiß alles. Aber schreiben Sie auf, Cornelia, der Jude wird erkannte Lehne an Fragen stellen, bitte. Was verhandelt ihr da? Weiß es genau, aber diese Frage ist provokativ gemeint. Was macht ihr da, damit ihr in Gang kommt? Einen Juden erkennt man nicht an den schwarzen Augen und nicht an der krummen Nase und nicht an den schwarzen Haaren aufschreiben, sondern woran? Woran erkennt man ihn? Woran erkennt man ihn? Schreiben Sie es auf. Da antwortet ihm eine Menge Meister, Rabbi. Ganz wichtig, dass Sie ihn mit Rabbi bezeichnen. Er kriegt einen Ehrentitel. Schreiben Sie bitte auf, weil viele Menschen denken, ach, das Volk mochte ihn nicht, das Volk mochte ihn sehr wohl. Und nennt ihn Rabbi. Das Volk nennt ihn Rabbi. Er ist beim Volk anerkannt als Autorität. Rabbi, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen stummen Geist. Und jetzt die Boas Frage, stummer Geist ist ein Geist, der mich stumm macht. Ein Geist, der mich verstummen lässt. Wer wurde in der Bibel zum Beispiel stumm gemacht? Zacharias war stumm. Ezekiel war stumm. Ja?
In Lukas wird doch der
Schimmer oder Media. Das ist ja Zacharias war stumm. Zacharias war doch der, ne? Zacharias. Der wird stumm, stumm. Weil er dummes Zeug vorgeredet hat und vor allem, weil er auch ungläubig war. Er wird ungläubig und jetzt muss er schweigen, mal die Goschen halten, damit er inwendig wird und nicht mehr dummes Zeug von sich gibt und misstrauisch wird. Stummheit ist auch eine Korrektur übrigens. Du musst eine Zeit lang verstummen, damit du Gott besser in dir hören kannst, Hildegard. Man, das, dieses dumme Geschwätz mal auslassen und mal innerlich hinhören. Stumm und Stimme sind ja ganz beieinander. Die innere Stimme hören, wenn ich verstumme. Ich verstumme, damit ich die Stimme Gottes in mir besser höre. Also, ja, was...
Im Vers 25.
Da bin ich doch noch nicht, gib mir doch einen Moment Zeit. Ich bin doch erst am Anfang.
Der Geist, der stumm
und taub macht. Dumm und beides, genau.
Zacharias war doch, weil er nicht geglaubt hat.
Oder? Weil er nicht geglaubt hat, misstrauisch eben. Er war misstrauisch. Und dann muss er mal schweigen, damit er mal auf Gott hinhört. Mehr Vertrauen in Gott. Und nicht ständig nur auf Dummheiten hören. Und Dummheiten erzählen. Mal den Mund halten und innegehen. Also Vers 18. Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden und er schäumt, knirscht und so weiter, wie die Zehen, und wird starr. Erstarrung. Da ist wieder dieses Thema Erstarrung. Etwas in ihm stirbt ab. Interessant ist, dass der Mann von einem Geist befallen wird, der ihn zu Boden wirft, der ihn voll im Griff hat. Also was fehlt an dem Mann? Dem Mann Horst Gold fehlt ebenfalls die gute Beziehung zu Gott. Er hört nicht hin auf Gott. Er hört nicht hin auf Gott. Und darum tobt der Geist mit ihm und reißt ihn hin und her und hat ihn voll im Griff. Das ist die Idee der Besessenheit. Besessenheit, werde ich auch gleich im Hebräischen erklären, heißt, dass ich von etwas besetzt bin, etwas setzt sich in mir fest, das nicht Gott ist. Immer Ausdruck eines Vakuums. Gott hat nicht mehr Raum in mir. Und wenn Gott nicht mehr Raum hat, Stichwort Saul, 1. Samuel 16, dann kommt eben ein Defizit. Und dieses Defizit heißt, das Gestörte in mir. Weil wenn ich Gott nicht den Raum gebe, den Gott haben möchte, dann entsteht in diesem Vakuum eine Deformation. Das Judentum nennt es die Rückseite, die Abseite, die abwärtsseitige, die abwärts gerichtete Seite Gottes. Und die Rückseite Gottes oder die Spiegelseite Gottes ist immer dieses Unruhigsein, was Augustinus Aurelius ja auch sagt. Unruhig sind wir, bis unser Herz ruhig wird in dir, oh Gott. Und dieses Unruhigsein kommt dann zur Ruhe, wenn ich mich Gott wieder zuwende. Und hier ist es ein extremer Fall, wenn Sie notieren, ist ein extremer Fall von Abwendung von Gott. Der Mensch wendet sich von Gott ab und auf eine extreme Weise. Der Mann ist nicht mehr bei sich, sagt man, er ist nicht mehr bei sich. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Was soll uns das sagen? Das ist eine sehr, sehr tiefe Stelle. Die Jünger versuchen, seine 12 Jünger, und sie vermochten es nicht. Welche Kritik drückt Markus damit aus, denkst du, Theodor? Welche Kritik drückt Markus damit aus? Wenn die Jünger...
Ganz zum Schluss heißt es, beten und fasten, und es sieht so aus, dass sie nicht genug gebetet.
Genau. Das heißt, die Jünger merken selbst, wir kommen damit nicht klar. Sie wissen, die Jünger sind ja auch oftmals in einem Konflikt mit Jesus, auch die müssen noch lernen, nämlich insofern, hilf uns zu glauben, sagt er auch, mach unseren Glauben stark. Auch die Jünger sind nicht immer in dem Glauben, den Gott und Jesus sich wünschen von ihnen, Peter. Auch sie sind noch reifungsfähig und das wird hier ausgedrückt. Und jetzt wird Jesus heftig, Jesus kann sehr heftig werden, du ungläubiges Geschlecht. Er kennt genau, dass deren Unglauben auch noch nicht stark genug ist. Und jetzt klären wir mal das hebräische Wort für Glaube. Glaube heißt Emuna. Ganz wichtig, Emuna, E-M-U-N-A, Ursula, E-M-U, Emil, Martha, wieder Emu, der Vogel, und N-A, Nathan, Anton am Ende, Emuna. Helene, wie heißt das Wort?
Emuna.
Die Emuna ist der Glaube. Und der Glaube ist im Hebräischen was ganz anderes als das Deutsche und das Lateinische, im Sinn von innerlich zu etwas sich bekennen. Emuna, wer weiß, was das hebräische Glaube, und Jesus sprach Hebräisch. Hoi dor lo ma'amin, sagte er auf Hebräisch. Hoi oder ahoi dor lo ma'amin. Was verstehen wir unter Glauben im Hebräischen? Wer hat eine Idee?
Vielleicht an Gott festhalten.
Petra, ausgezeichnet. Petra, bitte einen Applaus für Petra. Bitte. Petra! Petra, woher, Sie sind zum ersten Mal bei mir, Petra. Woher wissen Sie das?
Genau in einem Bibelkreis zum Beispiel.
Und wer hat Ihnen das verraten? Das hat Ihnen nicht Mensch und Fleisch und Blut verraten.
Ja, vielleicht der Heilige Geist.
Ja, genau das ist es nämlich, Helene. Emunah bedeutet im Hebräischen, ich verankere mich in Gott. Das ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ablegen, sondern ich verankere mich in Gott. Und wenn Jesus sehr empört sagen kann, du ungläubiges Geschlecht, da kann er ganz vehement werden. Jesus ist nicht nur Kuschelrabbi, Cornelia. Weißt du, ne? Jesus kann sehr heftig werden. Und wenn er sagt, du Ungläubigen, ihr Ungläubigen, heißt das, warum zweifelst du? Jesus kann auch so oft sagen, auch dem Petrus, dem versinkenden Petrus, kennen wir auch. Warum glaubst du nicht? Warum ist dein Glaube so klein? Petrus versinkt. Herr, hilf mir! Und Jesus attackiert ihn sehr scharf. Warum glaubst du nicht? Warum zweifelst du? Das ist genau das Thema. Immer wieder sogar sein heiliger Petrus, der heiligste Petrus, sinkt unten im Meer, weil er nicht glaubt. Er sieht den Donner oder weiß ich, den Sturm da und fängt an zu zittern. Und das heißt der Negativität Raum geben. Und Jesus, souverän steht da, warum glaubst du nicht? Warum zweifelst du? Und er fasst ihn an, behandelt ihn, gibt ihm die Kraft, die er braucht. Und von Sekund an steht Jesus auf dem Wasser. Warum glaubst du nicht? Und das ist genau unser Thema, auch in unserer Gesellschaft. Er glaubt nicht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wiederum ein Jude stellt Fragen. Roswitha, weißt du, ich habe keine Promenade. Ich stelle Fragen.
Ja, ja.
Also schreiben Sie auf zwei Fragen. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Jesus kann sehr scharf werden. Theodor. Wie lange muss ich das, diesen Scheiß aushalten mit euch, heißt das im Klartext. Wie lange muss ich mir diesen Zirkus anschauen? Jesus kann sehr deutlich werden. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ein Jude stellt doppelt Fragen. Das ist ein Jude. Das ist Jesus, mein Jude, mein jüdischer Bruder, ihr Heiland. Jesus stellt Fragen, Ursula. Und zwar deutliche und scharfe Fragen. Wie lange muss ich, und er sagt gleich, euch alle, er meint nicht nur den Vater des Sohnes, der Leier, sondern alle in einem Topf drin, weil sie alle nicht taugen. Alle taugen sie nichts.
Ich finde, er hat auch die Jünger damit
gemacht. Na, die Jünger, ja, und das Volk, das rumsteht, ist auch nichts kann. Alle taugen nichts und allen muss er sagen, wie lange muss ich noch ertragen? Ihr seid mir doch nicht in der Emunah, der Leier, du bist noch nicht in der Emunah. Du bist noch nicht verankert in Gott. Und wie gesagt, wenn Sie notieren, er hat Emunah bedeutet, ich bin fest in Gott verankert. Ich bin so stabil in Gott, dass mich der Sturm des Lebens nicht umhauen kann, Petrus. Das ist Emunah. An Gott. Ich finde, da möchte ich Ihnen auch was Schönes schenken, Rita. Wissen Sie, wenn man auf Englisch sagt, ich glaube an Gott. Rita, wie sagt man das auf Englisch? I believe in God, schreiben Sie auf. Hat mir neulich mein englischer Freund gesagt. You don't say I believe at God. We say I believe in God. Und im Bereichen sagt man auch, ich glaube in Gott, notieren Sie. Das ist was anderes als unser wachsweiches, ich glaube an Gott. Auch im Französischen, je crois en Dieu. Schreiben Sie das auf, das ist wunderschön. Im Englischen und in den anderen Sprachen, je crois en Dieu, sagt man nicht, ich glaube an, je crois à Dieu, je crois en Dieu. Und das ist was ganz anderes als unser wachsweiches Deutsche. Ich glaube an Gott, ich glaube in Gott. Das heißt, ich bin ganz in Gott. Und Sie wissen, auf jeder amerikanischen Geldnote steht was? In God we trust, ja. In God we trust. Wir vertrauen in Gott. Notieren Sie das bitte. Und das ist das jüdische Denken. Anima amin be. Be heißt in. Oh. Auch im Hebräischen. Da sind einige Sprachen deckungsgleich. Ich glaube in Gott. Ich bin so tief in Gott. Gott hüllt mich so ein. Wie ein Tier da, dieser Insekt im Kokon. Oder wie ein Kind im Mutterbauch. Ich bin ganz in Gott. Ich glaube nicht an Gott, sondern Distanziertheit. Sondern ich bin in Gott. I believe in God we trust. Und er kann ganz empört sein. Notieren Sie, Jesus ist hier empört, Helene. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Er ist wirklich sauer, modern Deutsch. Er ist empört. Warum ist euer Glaube so klein? Petrus, warum glaubst du nicht? Warum zweifelst du? Wo ist dein Glaube? Schämst du dich überhaupt nicht mehr? Jesus kann
aber Glaube ist so ein Geschenk.
Na ja, aber du musst dich öffnen dafür. Wenn du dich nicht öffnest dafür, kann es nicht passieren. Du musst doch deine Bereitschaft haben. Wenn du dem Zweifel mehr Raum gibst als dem Glauben, bist du schuld, in Anführungszeichen. Dann bist du noch nicht gläubig. Du musst sehr wohl was tun, Hilgard. So einfach ist das nicht, sonst würde er sie doch nicht schelten. Er schilt sie, weil er sagt, du glaubst mir noch nicht. Du glaubst mehr an deine Zweifel, an Gott. Ich sage neulich einem Patienten, zweifle an deine Zweifel, aber zweifle nicht an Gott. Zweifle an deine Zweifel, aber zweifle nicht an Gott. Es gibt einen Patienten bei mir, der glaubt nicht an Gott. Sag ich, warum machst du die Zweifel zu deinem Gott? Es gibt Menschen, die machen Zweifel zu ihrem Gott. Die müssen ständig Zweifel haben. Und da habe ich mir gesagt, zweifle an deine Zweifel, aber zweifle nicht an Gott. Glaube an Gott und glaube nicht an deine Zweifel und deine Unsicherheit und deine Angst. Denn das macht dich krank. Das macht dich krank im alten Sinn. Das macht dich schwach und lebensuntüchtig. Und zweifle eher an die Unfähigkeit deiner Zweifel, dich im Leben zu führen, und glaube in Gott, bezweifle die Zweifel, aber bezweifle nicht Gott, denn Gott ist deine Hilfe, Gott ist dein Anker. Und wenn du nicht zu Gott kommst, wirst du nicht gesund werden. Das hat auch Karl Gustav Jung schon gesagt, viele große Männer und Frauen. Wenn du nicht mit Gott in Beziehung trittst, sagt Jesus, sagt Elia, sagt Elisha, wirst du nicht gesund, bari, neugeboren. Du musst an Gott, in Gott glauben. Und das hat sehr wohl, Hildegard, mit deiner Leistung zu tun, weil du dich öffnen musst, du musst die Zweifel loslassen. Es gibt Menschen, die krampfen sich fest an Zweifeln. Die Operation wird nicht gelingen und ich werde keinen Arbeitsplatz kriegen und ich werde morgen nichts zu essen haben. All dieser Quatsch. Und wenn du das festhältst, Hildegard, große Hildegard, dann hast du in dir keinen Raum für Gott. Du musst das loslassen, das ist sehr wohl deine Leistung. Sagt Jesus und die anderen auch. Du musst das loslassen, diesen Müll in dir. Du machst sonst die Zweifel und die Angst und die Unsicherheit zu deinem Gott, sagte mein Rabbi in New York. Wenn du dauernd zweifelst und dauernd Angst hast, machst du die Zweifel und die Angst zu einem Götzen, den du anbetest. Aber das macht dich krank, das, weil das gegen deine göttliche Natur ist. Denn Gott gebührt die erste Stelle in deinem Leben. Und dann sagtest du, jetzt mach mal kurz einen Prozess, bring ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich hin und her und er fiel zu Boden, wälzte und schon. Der Geist merkt, es ist die letzte Chance gekommen, ihn nochmal durcheinander zu mischen. Dieses Ungute in ihm, in dem Knaben. Und er tobt noch einmal, bevor es aus ist. Da fragte er seinen Vater, Jesus fragt den Vater, wie lange hat er das schon? Natürlich weiß das Jesus. Warum fragt Jesus diese Feststellung, beziehungsweise diese Frage? Warum fragt er ihn diese Frage in einem Wortspiel? Wie lange hat er das schon? Das sagt,
Juden fragen.
Bitte?
Weil Juden fragen.
Weil Juden Fragen stellen, jawohl. Genau, aber was noch? Was bezweckt Jesus, wenn er eine Frage, wenn er eine Frage fragt? Was ist noch hinter der Hintergedanke dazu? Richtig. Und noch etwas, was heißt es, wenn der Vater sagt von Kind auf? Was will er damit sagen?
Der kann ja nicht schuld dran sein.
Ja, richtig, er kann nicht schuld sein, aber... Ja, aber was heißt das, wenn ich etwas von Kind auf habe?
Er hat das schon immer gehabt.
Ja.
Er war praktisch nie gesund.
Ja, genau. Kind heißt nicht von Geburt, achten Sie darauf, nicht von Geburt an. Nicht, weil sonst kommen wir nämlich in das Thema, was kann er dafür. Ja. Kind heißt im Judentum 6, 7, 8, 9, nicht von Geburt an.
Und das ist wie bei einer nachmoabischen Zeitgeburtstag.
Ausgezeichnet. Wunderbar, Cornelia. Wunderbar. Ne, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an in der Noah-Geschichte. Ne, das Trachten, wenn Gott die Menschheit erlösen, in Anführungszeichen, vernichten will, dann heißt es nicht, das Trachten des Menschen ist von Geburt an, denn dann wären wir ja unschuldig. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, de la naissance. Und das ist nämlich der Unterschied. Von Jugend an werde ich ja geformt. Das heißt, er will damit sagen, schreiben Sie es auf, schenke ich Ihnen, dass er von Jugend an deformiert wurde. Meine Frau ist Lehrerin an einer Schule in Hessen und da sieht sie ja, wie Menschen verkrüppelt werden, wenn sie klein sind. Nicht nur in ihrer Schule von Deborah, sondern viele Menschen werden schon durch eine kranke Sozialisation kaputt gemacht als Kinder. Das ist nämlich die entscheidende Prägungsphase, Hans-Jörg. In deiner Kindheit wirst du formiert. Formation. Und in Deborahs Schule und in vielen deutschen Schulen klappt es ja deshalb nicht, weil die Kinder falsche Prägungen kriegen. Und da entsteht die Krankheit fürs Leben. Und der böse Geist und Kinderpornografie und Gewalt und Ausländerhass und solche Geschichten. Das Kind wird nicht richtig geprägt. Und das will Jesus herauskitzeln, Brigitte. Er will, dass es ausgesprochen wird von Kind an. Das heißt, der Junge hat kein gescheites Elternhaus gehabt. Bayerisch gesprochen. Hat kein gescheites Elternhaus gehabt. Er muss eine gescheite Reeducation, Reformation, er muss neu geprägt werden. Das will Jesus herauskitzeln durch seine tiefe Frage, die er stellt, die er sich selbst beantworten kann. Aber die anderen sollen das hören. Das Kind ist deformiert worden ab Kindheit. Er hat einen schlechten Einfluss bekommen, hat keine guten Vorbilder bekommen. Auch zur Zeit Jesu, nicht nur heute, stinkt es in Haushalten. In Israel wie in Deutschland. Und dann, der Vater spricht auch von Kind auf. Und oft habe er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten, jedoch... Und so weiter. Das heißt, er sagt ihm, er war Spielball von allen Schicksalsfragen des Lebens. Wasser steht für das Pulsierende im Ozean des Lebens. Wasser steht immer für das Leben. Das heißt, er hat im Leben keinen Standpunkt. Und Feuer genauso. Er brennt, wo er nicht brennen soll. Und er stürmt, wo er nicht stürmen soll. Der Geist macht mit ihm, was er machen will. Der Junge explodiert und tobt und schreit und ist nirgendwo zu Hause, hat keinen Standpunkt. Das soll der Vater ja aussprechen, deswegen stellt ihm Jesus die Frage. Und dann, und jetzt kommt das Entscheidende, jedoch, wenn du etwas kannst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Mitleid heißt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt die Fürsorge einer Mutter. Rachamim, im Hebräischen ist Mitleid oder Barmherzigkeit immer eine weibliche Natur. Weibliche Zuwendung. Und das ist interessant, was der Vater ausspricht. Er muss es aussprechen. Es geht darum, das Leid beim Namen zu nennen, Erhard. Der Vater spricht aus, das Kind ist wirklich krank. Es leidet wie wild und wir brauchen Hilfe. Silvia, und wenn der Vater das nicht ausspricht, macht Jesus nichts. Wenn der Vater sagt, bitte hilf uns. Ihr habt Mitgefühl mit uns, habt Empathie, habt Barmherzigkeit. Im Hebräischen Rachamim. Und Jesus sagt zu ihm, was soll das heißen, wenn du etwas vermagst? Ein Punkt stört Jesus, er versteht ja, dass er Hilfe braucht. Aber wenn du etwas kannst, das will Jesus nicht hören. Das hast du auch bei dir, Erd, ne, wenn du etwas kannst bei dir. Ja, das du kannst?
Ja.
Kannst. Wenn du etwas kannst. Und Jesus sagt, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, das ist der schönste Satz in der gesamten Geschichte. Markus 9,23. Alles ist möglich dem, der da glaubt, sagt Luther. Und das finde ich klasse bei Luther. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Das heißt, er will ihm eins sagen, der Vater denkt, wenn du etwas kannst, das heißt, er will Folgendes machen, Brigitte, er will sagen, ich kann nichts und du machst alles. Und das mag Jesus nicht, weil Jesus ein ganz weiser Mann ist. Er will kein Guru sein, wenn Sie das notieren. Jesus will kein Guru sein, Thomas. Jesus will, dass jeder Mensch die Beziehung zu Gott pflegt. Ich wiederhole, Georg, Jesus will kein Guru sein im kolportierten Sinn. Jesus will nicht auf ein Tablett gereicht werden. Das will er nicht. Jesus sagt, du kannst auch, wenn du glaubst, dass Gott durch dich und durch das Kind wirken kann, dann brauchst du mich nicht. Mach mich nicht zum Guru. Ich will kein Guru. Ich will kein Star sein. Ich bin das nicht, Ursula Röhlich. Sondern du kannst auch. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wer immer glaubt, kann Hilfe bekommen. Glauben im Sinn von Emunah. Eben, du, dein Glaube. Jesus will keine Verkultung. Er will das nicht. Das ist Größe. Und darum halte ich diese Geschichte für unheimlich wichtig und authentisch, weil Jesus diesen Kult nicht will. Und das macht einen demütigen Mann aus. Das macht einen demütigen Mann aus, der sagt, ich will kein Jesus Christ Superstar. Ich will kein Jesus Christ Superstar. Ich lehne das ab. Jeder kann glauben, festmachen in Gott. Und bitte mache es bei dir, bleib bei dir. Bitte bleib bei dir und mach mich nicht hier zu einem Meister. Ich bin zwar ein Rabbi, aber ich bin kein Zauberer. Und dann, sogleich schrie der Vater des Kindes an, der Vater hat die Botschaft sehr wohl verstanden, Siegfried. Er schrie den an und sagte, ich glaube, ich sehe es ein, er hat es verstanden. Anima Amin, Anima Amin. Ich glaube, alle mal zusammen, Cornelia. Anima Amin, er hat. Anima Amin, ich mache mich fest, I believe in God. Schreiben Sie es auf. Ich glaube in Gott wiederum. Ne? In Gott eins. Lieber Heinz, nicht ich glaube an Gott, schreiben Sie bitte auf. Ich glaube in Gott, Hildegard, das nimmst du mit. Damit beschenke ich dich. I believe in God. Und dann ich glaube, und jetzt der Wahnsinnssatz, den Sie als Christen kennen, hilf meinem Unglauben. Anna rapé et i emunati. Und das ist gigantisch. Das heißt, er erkennt sofort, dass sein Problem nicht darin besteht, dass er einen kranken Sohn hat. Sondern sein Problem besteht darin, dass er keinen Glauben hat, dass sein Sohn gesund werden kann. Das ist der Punkt, an dem er arbeitet, Gudrun. Sein Problem, sein Leiden, sowohl des Vaters als auch des Kindes, was der Vater hat, kriegt er natürlich ans Kind weiter. Kein Wunder, dass das Kind krank wird, weil wenn der Vater einen Unglauben weitergibt, hat der Kind natürlich auch einen Unglauben, kann nicht gesund werden. Das heißt, der Mann, Jesus hat dem Mann etwas abgelockt, was unheimlich tief ist. Der Unglaube öffnet das Tor für den Ungeist. Der Unglaube öffnet die Herzen die Tore des Herzens für diesen Ungeist. Der Ungeist ist nichts Schlimmes, ist kein Teufel. Das ist die Abwesenheit des Lichtes Gottes. Und dieser Mann sagt so schön, erstens, ich glaube, und da, wo ich noch Zweifel habe, dein Thema, Hildegard, große Hildegard, da hilf du mir bitte. Hilf diesem Unglauben wegzugehen. Nicht therapier mal den Jungen, mach schnell irgendwas. Das sieht er ein, dass das Jesus nicht will. Jesus will keine Zaubertricks, er ist kein Zaubertrick im Zirkus. Sondern er sagt, ich will, dass du mir zeigst, wie ich zu Glauben komme. Hilf mir, ich kann es allein nicht. Ich kann es nicht allein. Zeig mir durch dein Vorbild, durch deine Nähe, dass du mir Glauben schenken kannst. Und das ist etwas, was sehr wohl du tun musst. Er sagt ja auch, hilf meinem Unglauben. Das geht nicht einfach nur so, mach was mit mir. Hilf mir heißt nicht, mach's für mich. Wenn wir das notieren, Cornelia. Hilf mir heißt nicht, mach's für mich. Glaube muss erarbeitet werden, sage ich Ihnen ganz deutlich als Jude, der ich die Bibel kenne. Glaube ist eine Gnade, natürlich auch eine Gnade, Hans-Jörg, aber es ist auch mit Arbeit verbunden. Bitte notieren Sie das. Wenn Sie wirklich Bibel ernst nehmen, ihr Lieben, dann müssen Sie akzeptieren, dass Glaube natürlich ein Gnadengeschenk Gottes ist, aber nicht nur, das sind 60%. 40% heißt, du musst dich wirklich dafür öffnen und sagen, bitte hilf mir. Zu einem Rabbi gehen oder zu einem Priester gehen oder zu einem König gehen, ein Berater, was auch immer, heute gibt Counselor, alles. Geh und hilf mir, zeig mir durch dein Vorbild, dass ich Glauben lernen kann. Glauben muss gelernt werden, ist keine Frage. Weil wenn du dein Leben lang misstrauisch warst und dein Leben lang missgünstig warst, geht es nicht, dann hat der Glaube in dir keinen Raum. Und da brauchst du einen Menschen, der dich begleitet und dir wirklich zeigt, du kannst es, der mich bespricht, was wir heute gemacht haben, der mir zuspricht, der mir einmal die Hand auflegt zum Beispiel oder mir auf die Schulter oder was macht, die Hand ausstreckt heute Morgen. Ich brauche jemanden, der mich begleitet. Das ist sehr wohl mit Arbeit verbunden. Es ist Gnade, aber auch meine eigene Initiative. Du kannst nicht nur einfach sagen, lieber Gott, schenk mir den Glauben und ab und zu halte ich noch an meinen Zweifeln fest. Das geht nicht. Entweder Glaube oder Unglaube. Entweder Vertrauen oder Zweifel. Aber beides zusammen geht nicht. Und viele Menschen leiden darunter, dass sie sagen, nach dem berühmten Fluch, lieber Gott, gib mir viel Geduld, aber sofort. So ein Selbstwiderspruch, das geht nicht. Ich kann nicht glauben und zugleich noch Zweifel haben. Ich bin entweder ganz im Glauben, in Gott, Rita, oder ich bin im Unglauben. Dazwischen gibt es nichts. Und darum ist es so hart, im Glauben zu wachsen. Weil viele Leute noch diese Hintertürchen brauchen, noch ein bisschen Misstrauen. Ach, der Mensch hat's böse, das geht nicht. Ich kann nicht an die Bosheit von Erhard glauben und dennoch an Gott glauben, das geht nicht. Es verträgt sich nicht. Und Gott will da ganz klare Entscheidungen. Du musst dich scheiden. Und darum sagt dieser Mann einerseits, ich glaube, achten Sie auf die Tiefe der Bibel, Hildegard. Ich glaube und weiß dennoch, dass ich noch Unglauben habe. Ich glaube, ich bin bereit, Jesus, du hast es ausgesprochen, du Jude, mein Rabbi. Aber ich weiß noch, dass es damit nicht erledigt ist, indem ich sage, ich glaube. Damit ist das Thema noch nicht vom Tisch. Damit ist erst 1% geleistet oder 5%. Hilf mir, dass dieser Restunglaube, den ich mein Leben lang gelebt habe, Brigitte, und den ich dem Kind auch vermittelt habe, weil ich ja nichts anderes kann, der Kind kann ja nichts dafür, der kriegt doch den Scheiß, den ich nicht gelernt habe. Hilf mir, dass ich meinem Kind künftig ein Vorbild sein darf, ein Vorbild des Glaubens. Das macht die Stelle so groß. Und dann weiter, als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, immer das Volk, schreiben Sie auf, das Volk. Jesus hilft dem ganzen Volk, weil jemand heute gefragt hat, macht er das nur mit einem oder anderen. Und da habe ich dem Georg gesagt, das macht er mit dem ganzen Volk. Hier, Walter, Sie haben das gefragt, er macht es mit dem ganzen Volk. Das ganze Volk lief zusammen. Alle heilt er. Schrie er den unreinen Geist an und sagte ihm, stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder in ein. Dann passiert Folgendes, nachdem er die Bereitschaft erkennt, die Metanoia, den Umwandlungsprozess, vor allen Leuten, das ist auch wichtig, der Effekt, dass es ein Zeugnis ist von der Menschen, von der ganzen Gruppe, die dann mit ihren Krankheiten kommen werden, befiehlt er diesen negativen Kraft, fahr aus ihm. Und jetzt will ich erklären, warum das so wichtig ist, dass Jesus das ausspricht, ihr Lieben. Weil der Mann und das Kind den Geist ja eingeladen haben, durch ihr Fehlverhalten natürlich. Ich wiederhole, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Helene, für das Bergische Land. Das musst du mitnehmen. Das Kind und der Mann haben den unreinen Geist eingeladen, warum durch ihr Verhalten.
Bitte? Warum das Kind?
Ja, weil das Kind ja ein Produkt seines Vaters ist. Das Kind hat sich so verhalten, wie es erzogen wurde. Verstehst du? Das Kind ist ja nur Produkt seiner Eltern. Und wenn Sie sich heute die Kindheit in Jugend, die Kindheit in Deutschland anschauen, die sind oftmals Legastheniker und sprechgestört und weiß ich was, erziehungsschwach und gewalttätig und ausländerfeindlich. Warum? Weil sie es zu Hause mitgeteilt kriegen. Den Müll kriegen sie doch zu Hause. Deutsche Eltern können oftmals ihre Kinder nicht erziehen. Deborah weiß das als Lehrerin, im Internet finden Sie 3 Millionen Artikel darüber. Warum kracht es denn dauernd an Schulen? Warum erschießen denn Leute in Winnenden und in Erfurt und weiß ich, warum werden Kinder zusammengeschlagen? Warum? Weil die Kinder aus Gold zu Hause nichts vorgelebt bekommen.
Aber und das, da steht es nicht drin, sondern der Junge ist immer im Passiv. Er ist nie die handelnde Person.
Ja, eben, das ist ja sein Problem, dass er nicht in ein richtiges Handeln kommt. Aber der Vater spricht ja für das Kind. Der Vater sagt, von Kind auf hat er die Anfälle. Und wenn der Vater selbst Unglauben hat, geht doch das auf das Kind über, Horst. Der Unglaube des Vaters, den er propagiert, geht an das Kind weiter. Warum sagt doch, hilf meinem Unglauben? Und das Kind ist der Leidtragende dieser familiären Verstrickung.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig und dennoch leidend. Das Kind ist der Leidtragende, notierst du dir, Horst, der Leidtragende dieser systemischen Störung. Der Vater glaubt an nichts. Der Vater lebt so in den Tag hinein, das Kind, das gibt es oft in familiensystemischen Konstellationen, das Kind ist dann der Sündenbock, in Anführungszeichen. Und das Kind kann aber gerettet werden und der Vater muss auch gerettet werden, hilft meinem Unglauben. Bitte? In gewisser Weise. Das schwächste Glied wird oftmals hart betroffen, damit es korrigiert wird. Das haben Sie oft im System.
Das macht es ganz offenkundig.
Genau.
Das ist die Mission. Also,
wunderbar.
Ich habe das gesehen in meinem Zivildienst in einer sogenannten Behindertenwerkstatt, wenn ich dann daneben die Eltern gesehen habe. Das ist nicht überhaupt nicht irgendwie wertend.
Ja.
Aber es war einfach offenkundig, dass die materialistischen, sinnentleerten Muster der Elternhäuser sich in diesen Kindern materialisiert haben.
Genau.
Manchmal auch ganz paradox dann. Also,
ja. Ja.
Wie eine Karikatur.
Ja. Und das sehen Sie ja oft in familiensystemischen Aufstellungen nach Bert Hellinger und nach Virginia Satir, Horst und die anderen, dass ein Mensch, das schwächste Glied oder der schwächste, weiß ich, Repräsentant der Familie, oft der Symptomträger ist. Das nennt man einen Symptomträger. Das Kind trägt die Symptomatik einer dysfunktionalen Familie. Ich wiederhole, das ist notieren für heute, aktuell.
So dass, die Gesichtszüge
genau.
des Vaters, so auch die
genau.
Muster.
Genau, notieren Sie. Ein Kind ist oftmals Symptomträger für die Dysfunktionalität einer Familie. Dysfunktionalität, das ist die Gestörtheit einer Familie. Oftmals ist es gerade das Kind, das ein Symptom trägt, Zittern, Schreien, Konzentrationsunfähigkeit, Krebs. Deborah hat in der Schule einen Jungen, der hat Krebs schon mit 10 Jahren. Oft trägt gerade ein Kind zum Ausdruck, weil es Alarm schlägt. Beim Kind wachen ja die Eltern spätestens auf. Das Kind zeigt, dass in der Familie etwas nicht stimmt. Es zeigt das Symptom über ein Symptom, dass in der Familie etwas versteckt und verleugnet wird.
Das ist auch die Frucht der Familie.
Natürlich, genau, die Frucht stinkt. Die Frucht stinkt. Wunderbar, Siegfried. Die Frucht ist faul und zeigt, einem Baum stimmt was nicht. Die Frucht kann nur faul sein, weil der Baum nicht stimmt. Weil der Baum nicht gepflegt wird und Läuse drin sind, etc. Und dann geht man eben zum Jugendpsychiater und behandelt das Kind. Aber wenn Sie einen guten Therapeuten haben, wird er eine Familientherapie machen. Wenn ein Kind, und das ist ja ein Kind hier, ein junger Mann, aber steht da ein junger Mann, der ist wahrscheinlich noch nicht so alt, aber ist noch nicht ein gestandener Mann. Was steht da, wie alt er war? Gleich kam alles folgt an, wo steht das? Ein Junge steht da, oder wie, was steht da? Was steht da oben und kam herum? Genau, es ist ein Junge, es wird nichts Näheres genannt. Es ist ein Junge, es ist durchaus ein Jugendlicher. Und das ist genau das Thema, der Jugendliche verkörpert das Problem der Familie. Und wenn der Vater anfängt zu glauben, überträgt sich das auf das Kind und das Kind wird dann entlastet. Danke, Roswitha. Das Kind wird dann vom Symptomaustrag entlastet. Notieren Sie das. Das sollte in der Psychotherapie anerkannt. Das Kind wird entlastet davon, zu schreien oder zu stottern oder bezunässen. All die furchtbaren Dinge, die Sie heute haben. Wenn die Eltern einbezogen werden, das ist modernste Psychotherapie, das hat Jesus schon erkannt, danke Roswitha. Das hat, notieren Sie, Jesus ist ein brillanter Psychotherapeut. Wenn die Eltern hinzugezogen werden in die Dysfunktionalität, Waltraud und Uli Bensheim und die anderen Lieben, in die Familie und das ganze System rehabilitiert wird, wird das Kind gesund. Aber sie kriegen dann eine hohe Erfolgsquote, wenn die Eltern einbezogen werden, manchmal auch die Großeltern. Das System stinkt. Und das Kind trägt nur das Symptom dieses dysfunktionalen Themas. Und Jesus erkennt das, dass der Vater bereit ist. Er sagt, er hilft meinem Unglauben. Und dann sagt er, kehr aus. Und das ist eben die Autorität eines großen Mannes, wenn Sie das notieren. Die Autorität eines großen Mannes ist, dass er sich Autorität anmaßt. Ich mag lieber Autorität als Vollmacht. Vollmacht erinnert mich immer an Bankvollmacht. Darum mag ich diesen Begriff Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht nicht. Sondern ich sage, Jesus hatte Autorität, finde ich besser. Das ist auch das hebräische Denken. Er hatte Autorität. Er hatte Hashra'a, heißt eben göttliche Befugnis. Theodor, er hatte göttliche, nein, nicht Vollmacht, Autorität von Gott, Befugnis ist besser, er hatte ein Recht, ein Zuspruch von Gott. Vollmacht ist so, volle Macht, das ist so ein Laberwort, das ist gar nichts, vergiss es, das sagt überhaupt nichts, das sagt überhaupt nichts, das ist nur ein billiges Wort. Aber das wirkliche Wort ist Autorität, kommt ja von Lateinisch, Auto, Griechisch, Auto, er ist in seinem Selbst. Ein Mensch, der Autorität hat, wenn Sie notieren, Georg, ist ein Mensch, der in seinem Auto ist. Autorität heißt ja Auto selbst, er ist ganz in sich selbst notiert. Ganz fest. Er ist bei sich und wenn er bei sich ist, strahlt er Gott aus. Ja.
Autorität kommt nicht von außen. Also nicht das Automobil, das meint man sowieso. Das kommt von Autoritas, Macht, Ansehen, Würde.
Kommt nicht von Autes?
Von Autokrypten, in der deutschen Wort ist halt Autoritas.
Ah, da musst du nachschauen. Da musst du nachschauen. Denn ich dachte, weil in Autorität steht auch Autes. Autes ist die Selbigkeit.
Ja, Autoritas hat Latein.
Bitte? Ja, aber es gibt auch eine ähnliche, es gibt eben eine ähnliche auch zum Griechischen. Autos ist selbst, wenn du sagst Automobil, kommt das ja von ich bin selbst steuern. Automobil ist ja selbstbewegend, das sind ja zwei Worte, eines Griechisch, eines Latein. Aber ich kann mir, ich sehe trotzdem, Herr Gold, eine Parallelität zum Griechischen, weil Auto und Auté ist ja ganz dicht, man ist auch der Auktor. Und der Auto, das heißt, ich bin selbst. Und wenn ich der Autor bin, bin ich ja auch selbst, jemand, der selbst sein Leben steuert. Ich steuere mein Leben selbst. Das steckt ja auch im Auto, Cornelia, bitte. Ich meine, Gaudi, das stört mich bitte. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, ich möchte das zu beenden. Also ist klar, wenn ich in mir selbst bin und der Autor meines Lebens, bin ich ja auch in mir selbst. Hans-Jörg, wenn ich der Autor meines Lebens bin. Und darum gefällt mir, ich schlage es Ihnen vor. Sie müssen es nicht tun. Aber ich finde Vollmacht nicht so gut wie Autorität. Und Jesus hatte Autorität. Und einem Menschen mit Autorität füge ich mich. Horst, kurz.
Ich wollte zu diesem ganzen, zu dieser Liste der Symptome noch was
sagen. Kurz, ja bitte, stellen.
Bei dem, im Vers 18 fällt mir auf, also ich habe so mein Gefühl nach, ich finde selten so eine ausgearbeitete Symptomliste und behandelt haben wir nur das Symptom des Starrwerdens. Ich frage mich weiter, oder mich hat an heute früh erinnert, wie es um das zu Bodenwerfen des Stabes ging, ob das nicht irgendwas Ähnliches ist, wenn dieser Junge da zu Boden geworfen wird und dann kommen diese drei Symptome, später kommt nochmal der Schaum vor den Mund. Also da frage ich mich, was bedeutet das Ganze? Warum bringen die das in der Ausführlichkeit?
Die bringen es in der Ausführlichkeit, weil, ich habe vorhin schon ein bisschen zu Feuer und Wasser gesagt, Horst, weil der Junge außer sich ist. Der Junge ist außer Kontrolle geraten. Er hat die Kontrolle über sein Leben nicht mehr. Er ist außer sich, er tobt, er schäumt. Und das ist ein extremer Fall von Ungeist. Der Ungeist hat die Macht über ihn. Hysterie kannst du auch sagen, hysterische Anfälle. Der Junge ist nicht mehr in Kontrolle seiner selbst, sondern der Geist hat die volle Kontrolle über sein Leben. Es gibt sowas, deswegen weiß ich was, wie nennt man das heute? Bitte? Epileptische Anfälle, Tobsuchtsanfälle, Choleriker hätte das der alte Grieche genannt, Choleriker ist auch jemand, der nur schreit und tobt. Bitte? Aber jetzt keine lange, bitte notieren Sie das. Horst, das ist der Punkt, jemand, der die Kontrolle über sich verloren hat. Er hat keine Kontrolle über sein Leben, das ist der Punkt. Und Gott will ihm, Jesus will ihm über Gott helfen, wieder Kontrolle über sein Leben zu bekommen, und das geschieht nur über die Beziehung zu Gott. Ja, Silvia Dallaia?
Vorhin, als du uns nachdenken hieß, da ging es darum, dass der Geist im Sturm und Taufe, also beides macht. Ne? Mhm. Und das habe ich wieder gedacht, dass ist die Abwesenheit von Wort und Abwesenheit von sozialer Integration.
Ja.
Also es geht nicht außerhalb der Gesellschaft durch sein Verhalten.
Mhm.
Das ist nur das, was mir da...
Nochmal, dass er außerhalb der Gesellschaft ist.
Ja, also ich meine, er ist nicht integrierbar.
Genau.
Weil eben das Wort, das Hören und das Sprechen auch Gottes Anwesenheit in ihm dann.
Genau. Er ist nicht mehr, genau, ne? Er ist nicht mehr sozial kommunikationsfähig. Er ist außerhalb der Gesellschaft. Wenn er besessen ist, hat er ja nicht mehr Kontrolle über sich selbst. Er tobt, er ist nicht mehr Herr seines eigenen Hauses. Er ist nicht mehr Herr seines eigenen Hauses. Wenn Sie da, Horst, notiert das gerade mal. Er ist ganz im Besitz des fremden Dämons.
Grund, vielleicht nicht dann, Freund Weinreich, den du da auch kennst, sagt dazu, der stumme Geist heißt, er hat das Wort verloren.
Ja.
Ohne das Wort kommt der Mensch dann in diesen Zustand der Besessenheit, der Dämonie. Ja? Und deswegen auch der stumme Geist. Und es gibt, glaube ich, drei Kriterien im Judentum, nach denen der Messias erkannt wird. Und eines der Kriterien des Erkenntnis des richtigen Messias ist, dass er den stummen Geist austreiben kann. Das kann niemand sonst außer des Messias.
Richtig, genau. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, den Weinreb auch aus dem Judentum nimmt. Das hat er nicht erfunden, aber er hat es wunderschön erkannt. Das Wort für Dämon oder unguter Geist, zum Beispiel bei Saul, das wird zwar noch nicht so genannt, aber es entwickelt sich aus dieser Vorstellung, heißt Shed. Wenn wir das gerade noch vor der Pause aufschreiben. Das Wort für einen unguten Geist, der mich befällt, ist nicht Satan und ist nicht Teufel, gibt es ja eh nicht, sondern ist Shed. Shed ist Siegfried, Cäsar, Heinrich, Emil, Dora. Siegfried, Cäsar, Heinrich, Emil, Dora. Können wir es mal aussprechen, Horst? Shed. 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 Und jetzt kommt was Interessantes, was Weinreb entdeckt hat aus dem Hebräischen. Das Wort für Gott, der dann gebietet, fahr aus, hör auf, dann brauche ich ja eine Autorität, die mir das sagt. Heißt?
Genug.
Wie heißt das? Shaddai. Wer hat das gesagt? Shaddai. Schreiben Sie es auf, Shaddai. Das schreibt sich, wie Sie es hören, Shaddai, Hildegard, bitte, S-C-H-A-D-A-I. Und Shaddai schreibt sich im Hebräischen, weil es ja Vokale gibt, die unterschiedlich ausgesprochen werden, genau wie Shed. Der Unterschied zwischen Shed und Shaddai ist im Hebräischen nur ein Buchstabe, nämlich welcher? Das Jud. Das Shaddai, hier, das ist am Ende. Und das hat Weinrib wunderbar herausgearbeitet, morgen empfehle ich Ihnen das Buch zum Kaufen. Unter anderem ist das drin. Er sagt Folgendes, da ist ein Mann vom Shed befallen, ein unguter Geist, der kriegt ihm zur Zeit Jesu einen Namen. Zur Zeit Saul heißt es noch der ungute Geist, der enge Geist, eng. Zur Zeit Pauli und zur Zeit Jesu kriegt er einen eigenen Namen, nämlich Shed. Und Weinrib sagt wunderschön, Shed ist die Abwesenheit des Jud. Und Jud ist immer ein heiliger Buchstabe, nämlich die Präsenz Gottes in mir. Jud, das 10. Buchstabe. Ein Jota heißt das ja bei Jesus. Er wird Himmel. Ein Tropfen. Dieses Jud ist ein ganz heiliger Buchstabe, bedeutet die 10. Die 10 Finger. Der Zahlenwert ist 10. Das heißt, wenn Gott nicht in mir Präsenz hat, und Sie wissen, 10 ist auch ein Bestandteil des heiligen Namens Gottes, des Tetragrammatons. Besteht ja aus J-H-W-H. Und das J ist die Zusammenfassung von 2 mal 5 und das sind wiederum heilige Buchstaben. Und damit wird die 10 als Verdopplung von 5 Ausdruck der göttlichen Präsenz in mir. Ich wiederhole dieses Jud von Shaddai. Er hat im Hebräischen den Zahlenwert von 10, weil es der 10. Buchstabe ist. Und dieses Shaddai ist die Erweiterung von Shed. Das heißt, wenn ich von einem Geist befallen bin, der mir wehtut, der mit mir macht, was er will, und so, dass ich willenlos bin, und darum schäume ich und schreie ich und bin außer mir statt bei mir, dann bedarf es eines Mannes, der im Namen Gottes sagt, Shaddai. Und Shaddai heißt im Hebräischen Shaddai. Es möge genug sein, wenn Sie das notieren. Damit möchte ich Sie heute beschenken, damit beschenke ich dich für den Bodensee. Bitte notieren Sie dieses wunderbare Denken. Da kommt Jesus, Ursula, und genau das passiert er. Er spricht zu ihm, fahr aus und fahr nie wieder hinein. Das ist Shaddai. Er nimmt sich die Autorität Gottes an und spricht ihm ein Genug zu. Er bespricht ihn, das hatten wir heute Vormittag ja auch schon. Er bespricht den Geist, der leider eins geworden ist mit dem Kind. Das Kind hat ja keine Kontrolle mehr über sich. Und wenn ich diesen Geist, diesen Ungeist bespreche, Siegfried, ihn bespreche, dann behandle ich den Menschen. Indem ich den Geist bespreche, behandle ich den Menschen. Und zwar mit Shed und Shaddai. Das ist wunderschön. Shed ist der ungute Geist. Und wenn ich ein Jud dazufüge, ein Shaddai, Shin Dalet Jud, spreche ich das Göttliche aus. Und dieses Ungute weicht dann, weil ich es erfülle mit der Präsenz Gottes. Und das ist ein ganz tiefer Gedanke zum Heilungskonzept in der Bibel. Du musst oftmals das Böse gar nicht verteufeln oder beschimpfen, sondern du musst ihm nur einen Befehl erteilen. Jesus kann sehr strikt sein, einen Befehl erteilen. Fahr auf im Namen Gottes. Und das kann nur ein Mann mit Autorität machen. Auktor oder Autes. Ein Mann, der wirklich selbst von Shaddai erfüllt ist. Und Jesus ist der Typ von Mensch, der von Shaddai erfüllt ist. Der hat ja jede Menge Shaddai. Und wenn ich Shaddai habe, kann ich Shaddai schenken. Rita. Und darum kann dieser Mann, der voller Shaddai ist, der dieses Göttliche, dieses Genügende, mir Genügende, Shaddai heißt auch Gott, der mir genügt, das ist ein Begriff, der kommt immer wieder in der Bibel vor, El Shaddai. El Shaddai. Wenn ich spüre, dass ich mit El Shaddai verbunden bin, der Gott, der mir genügt, einerseits, und der Gott, der den negativen Halt gebietet, dann kann ich das auch auf andere anwenden. Dann gebe ich von dieser Shaddai-Kraft Brigitte dem anderen. Und darum kann ich diesen Menschen heilen. Da passiert keine Magie, gar nichts. Sondern ich gebiete ihn im Namen Gottes, Schluss. Zieh aus, Gott zieht ein. Zieh aus und Gott zieht ein. Und von Stund an, der schrie und zerrte ihn heftig, noch einmal die letzte Zuckungen, da lag er da wie tot, sodass alle sagen, er ist gestorben. Jesus aber begriff seine Hand so. Ganz kurz, warum liegt er da wie gestorben? Weil das Bari ist. Bari heißt, das Alte muss sterben, damit etwas Neues entsteht. Hatten wir heute Vormittag. Noch einmal. Bari bedeutet, das Alte muss sterben und eine neue Schöpfung entsteht. Darum lag er ja da wie tot. Und die Menschen sind dann natürlich primitiv und denken, oh Gott, er ist gestorben. Natürlich muss etwas in ihm absterben, aber es ist ja nicht wirklich ein physischer Tod, sondern das alte Denken, dieser Ungeist, dieser Shed, der ist in ihm gestorben. Darum betont das Markus so deutlich. Er muss sterben. Und Jesus aber macht noch ein letztes an, er ergriff seine Hand, immer wieder das Thema, hier greift er selbst zur Hand, was ich vorhin gesagt habe, nicht zieh deine Hand aus, sondern er begreift ihn, richtet ihn auf, und er stand auf. Die letzten Schritte genau anschauen, Petra. Jeshua, Gott ist meine Erlösung im Namen Gottes, begreift ihn, ersten Schritt, richtet ihn auf, steh auf, was wir vorhin ja auch hatten, steh auf, geh. Und drittens, dann stand er auf. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich wende mich dir zu, ich trete mit dir in Beziehung, ich ergreife deine Hand und biete dir mein Du an. Und über die Hand erfolgt ja eine Behandlung und eine göttliche Autorität. Der Junge und richtet ihn auf, er sagt, komm, er hilft ihm, da liegt er vielleicht und sagt, komm, steh auf. Und damit bekommt er wieder Standpunkt, Standfestigkeit, Präsenz. Und dann stand er von selbst auf. Dann merkt er so, den Rest mache ich, dann richte ich mich noch weiter auf und wackle davon. Das ist ungemein tief. Achten Sie auf die Reihenfolge. Erst muss Jesus Petra aus München und die anderen lieben, ihn besprechen und auch den Vater zur Rechenschaft ziehen, an die Brust ziehen. Vater, Vater, der Vater, der muss zurechtgebogen werden. Dein Glaube muss repariert werden. Und wenn du das dem Kind gegenüber ausstrahlst, wirst du gesund und dein Kind wird gesund. Und dann gebietet er dem Shed, raus mit dir. Shaddai geht in dich rein. Raus Shed, rein Shaddai. Und nachdem diese Katharsis, Hans-Jörg, diese Reinigung erfolgt ist, dann erst liegt der Junge tot, regt sich nicht und dann ergreift er ihn bei der Hand und sagt, komm, ich biete dir das Du an, er richtet ihn auf und der Junge ist in seiner neuen Kraft, im guten Geist Gottes. Pause. Ja. 20 Minuten Kaffeepause.